Der erste FC Heidenheim ist am Ende dann doch abgestiegen, aber meine Güte, haben sie es hinten raus nochmal dramatisch gemacht und es wurde dann auch nicht Platz 18, sondern Platz 17, 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Wir verabschieden die Heidenheimer und tun das natürlich mit Petra Näher jetzt hier im Rasenfunk.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Und dann kam der Schiedsrichter ganz aufgewacht zu mir hingerannt und sagte, ich verwarne Ihnen. Dann meinte ich danke Sie. Und dann hat er mich vom Platz geschmissen und den Schiedsrichter beleidigt.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Tja, das, was Willi Ente Lippenstar passiert ist, das würde natürlich Frank Schmidt niemals tun. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich, dass Petra wieder mit dabei ist. Hi Petra.
Grüß dich. Hallo Dr. Ost. Sehr schön, dass Sie so schnell einen Termin für mich hatten.
Ist es wirklich so schön? Weil man muss es ja dazu sagen, wir hatten 2 Terminoptionen. Es gab den Abstiegstermin und es gab den Relegationstermin. Bist du wirklich froh, die Relegation umgangen zu haben?
Ja. Also ich bin tatsächlich froh. Ich brauche das nicht nochmal. Und ich war mir auch sehr sicher, dass es nicht passieren wird, tatsächlich.
Und hattest du also dann nicht zwischendurch den Gedanken, weil mir kam das ja, natürlich lebe ich in einem egozentrischen Weltbild, alles dreht sich um mich und deswegen dachte ich, weil ich das damals falsch anmoderiert hatte, unseren letzten Schwerpunkt, wo ich noch von der letzten Erstligasaison gesprochen habe, dachte ich mir, oh, jetzt wird sich Heidenheim rächen. Sie hätten sich rächen können mit einem Aufstieg, weil allein dann hätte es ja die nächste Bundesliga-Saison gegeben oder eben direkt, indem sie drinbleiben. Das heißt, du hattest keine Hoffnung mehr, dass das doch noch
Nein.
zu
einer Bundesliga... Nee, tatsächlich nicht. Es war zwar schwer, weil du es von außen immer wieder mehr oder weniger reingedrückt kriegst, weil ja jeder hofft, dass es, interessanterweise hat es ja tatsächlich am Ende, haben sehr viele gehofft, dass es noch funktioniert, aber ich war mir einfach so sicher, dass Wolfsburg in Hamburg gewinnen wird, weil ich mir gedacht habe, wie sollen sie fallen, die Tore? Ja. Vielleicht eins, okay, eins kriegen sie hin, aber mehr. Und dann war klar, wenn Wolfsburg gewinnt, hast du so ein blödes, also Heidenheim hätte ja mit 4 Toren mehr gewinnen müssen und auch das war völlig ausgeschlossen insofern.
Aber wie oft hast du jetzt in den letzten Wochen dann an die engen Spiele gedacht? Also natürlich das dramatische 3-3 bei Bayern mit dem Eigentor hinten raus, aber auch eben so eine Partie wie gegen den VfB Stuttgart, gegen Leverkusen war es doch, glaube ich, auch so eng, muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Also es gab ja gerade in der Rückrunde immer wieder die Partien, wo wirklich wenig gefehlt hat, um zu gewinnen oder wenigstens einen Punkt zu holen.
Ich bin ein schrecklicher Gast. Ich habe überhaupt nicht an diese Partien gedacht, nicht ein einziges Mal.
Ja, das freut mich für dich, ehrlich gesagt. Da habe ich, glaube ich, dann öfter dran gedacht.
Nee, weil es keinen Sinn macht. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil du denkst in dem Moment dran, ne, wenn das Spiel läuft. Also natürlich war das Bayern-Spiel fürchterlich, das war krass, ganz klar. Und da brauchst du auch eine Weile, um dir dann zu sagen, tolle Leistung und dich über die positiven Dinge zu freuen. Es gab ja nicht so furchtbar viele bei dem Spiel. Aber jetzt im Nachhinein aufrechnen, hätten wir da den Punkt geholt und hätten wir das Spiel doch gezogen. Ich bin da durch damit, weil ich die Spiele gesehen habe. Ich glaube, dass die... Ich glaube, dass das Wissen darum, dass es möglich war und dass es nicht die glatte Geschichte war, dass man sang- und klanglos runtergeht, die reicht mir. Also, dass ich weiß, dass es sehr viele Spiele gab, die sehr eng waren und die genauso gut in die andere Richtung hätten ausgehen können und dass die letztendliche Punktzahl und der letztendliche Tabellenplatz tatsächlich nicht notwendig waren. Also, es hätte durchaus mit ein bisschen mehr Spielglück anders laufen können und das reicht mir eigentlich tatsächlich.
Und welche Rolle spielt für dich ganz persönlich, wie sich das Meinungsbild rund um Heidenheim gedreht hat? Das hatte natürlich auch mit dem VfL Wolfsburg zu tun, also dass sich eben dann doch viele Bundesliga-Fans gewünscht hätten, dass der mal bestraft wird für seine Misswirtschaft und eben das schlechte Kader zusammenstellen mit all dem Geld, das man hat. Aber es war ja irre, wie das innerhalb dieser Aufholjagd vom 26. Spieltag bis eben zum 33. Spieltag, welche Welle der fast schon Begeisterung Heidenheim auf einmal entgegengespürt ist.
Wir fangen hinten an. Das wäre jetzt eigentlich mein Schluss gewesen. Jetzt lass mich kurz orientieren. Es freut mich wahnsinnig. Also du hast dir viel anhören müssen, 3 Jahre lang, ne? Also auf manchen Ebenen. Und da waren Dinge dabei, die, mir ging es gar nicht so um diese Respektlosigkeiten an sich. Was mich wahnsinnig geärgert hat, waren die Urteile sehr, sehr vieler, ich sag jetzt auch mal, vom Medien oder von aus der Podcaster-Szene, aus der Analysten-Szene, aus der Blogger-Szene, die Heidenheim und Heidenheim-Spiele beschrieben haben. Und ich habe mir bei so vielen gedacht, Junge, du hast das Spiel doch gar nicht gesehen. Mhm. Also ich habe gehört, die haben die Spiele nicht gesehen. Die haben von Anfang an sich hingestellt und behauptet, die Heidenheimer, die parken den Bus und die Mauern nur, die können kein Fußball spielen. Und die haben diese Meinung sehr, sehr lange auch nicht mehr geändert, ne? Und jetzt am Ende hat sich das gedreht und das war schon so ein Stück weit eine kleinliche Genugtuung und da bin ich auch nicht sonderlich stolz drauf, ehrlicherweise. Also ich wäre gerne ein wenig weniger rachsüchtig.
Nachtragend, ist das schönere Wort.
Ob es das trifft? Ja, okay, es ist auf jeden Fall das schönere Wort und da bin ich nicht stolz drauf, aber die Genugtuung ist schon da. Also ich muss aber sagen, dass in meinem Umfeld und im Rasenfunk-Umfeld, die haben mich schon durch die Jahre getragen. Also da gab es nie irgendwelche merkwürdigen Dinge. Und ich glaube, das war auch so die Geschichte vom Verein. Wenn du das Ganze den Menschen ein bisschen näher bringen konntest und sie sich drauf eingelassen haben, dann haben die durchaus die positiven Dinge entdeckt. Aber die wenigsten haben sich sehr lange drauf eingelassen. Und es brauchte dann dieses Offensichtliche. Wir kämpfen, wir rennen, wir kratzen, wir beißen. Dass man drauf geschaut hat und festgestellt hat, ups, die sind ja doch ganz anders, als wir gedacht haben. Und die können ja eigentlich doch ein bisschen kicken. Und das ist ja doch nicht so der klare Absteiger. Mhm. Ist okay, kann ich gut damit leben.
Also es ist dein letzter Aspekt, deswegen lass uns da auch am Schluss hinkommen, weil ich finde, das wird dann auf jeden Fall die Sendung schön abbinden. Das heißt, wir springen jetzt mal zurück, quasi vor diese Saison. Die Relegation ist geschafft. Grüße an Leo Scienza. Wir haben es ja damals auch alles besprochen. Was glaubst du denn, waren damals die Lehren, die man aus der Vorsaison gezogen hat, mit allem, was wir damals ja auch besprochen hatten? Und hat sich das dann auch ausgedrückt in der Art und Weise, wie man die neue Saison angegangen ist?
Ich bin mir nicht sicher, ob man tatsächlich Lehren gezogen hat. Ich denke eher, man hat eine Hoffnung rausgezogen, nämlich die Hoffnung darauf, dass ohne die Mehrfachbelastung, ohne die Conference League, es eine leichtere Saison werden würde, mit mehr Zeit für Training, mit mehr Zeit für Vorbereitungen und dass dieser Aspekt vieles überwogen hat. Dieser Gedanke, ohne die Conference League kommen wir besser klar. Und ich glaube, das war im Nachhinein eher ein Problem als eine Hilfe.
Also, dass man das so analysiert hat, also dass man einfach sich drauf verlassen hat, ohne die Mehrfachbelastung wird wieder das alte Heidenheim sein?
Ja, ich glaube schon. Ich denke, dass 2 Dinge sehr wichtig waren. Also zum einen das Gefühl, wir spielen jetzt wieder nur die normale Belastung, wir haben die Conference League nicht. Und zum anderen hat man, glaube ich, ein bisschen den veränderten Transfermarkt falsch eingeschätzt, vielleicht ein bisschen verschlafen, die Entwicklung, und hat was gemacht, was man eigentlich immer macht, konstant weitermachen als Heidenheim, wie Heidenheim eben agiert. Und was deine größte Stärke ist, kann manchmal auch deine größte Schwäche sein. Und ich glaube, das ist was für Heidenheim sehr oft zutrifft. Dass diese Stärke der Konstanz und wir machen das, was wir immer machen und was wir gut können und was wir wissen, dass wir es können, dass man vielleicht zu spät gemerkt hat, dass sich da so viel geändert hat, dass man damit nicht mehr so gut klarkommt. Und das war eine ganz tricky Geschichte, glaube ich. Also man hat einfach wieder versucht, die gleichen Pool zu schöpfen. 2. Liga, 3. Liga, das wird schon werden. Man wusste, Franz Kretzig wird gehen. Man braucht entsprechend einen linken Außenverteidiger. Man hat mit, Frank Schmidt hat mal gesagt, es waren 3. Also mit 3 Außenverteidigern gesprochen aus der 2. und aus der 3. Liga. Und am Ende hat man keinen bekommen. Die haben sich alle für andere Vereine entschieden und für die höheren Gehälter. Und dann fehlte vielleicht ein bisschen der Plan B. Was machen wir jetzt? Ne, jetzt ist der Pool leer. Und dann kam so dieses, man hält die Augen offen, was ja auch funktioniert hat. Man hat Paccarada noch gekriegt, der ja in Köln keine Zukunft mehr hatte, der super zu Frank Schmidt gepasst hat, vom gepasst hätte.
Ja, genau.
Aber auch der kam ja spät. Der kam ja erst Ende August, ne, und war also, hat auch die Vorbereitung nicht mitgemacht, hat sich ja dann in seinem ersten Einsatz, ich glaube Anfang September, diesen Kreuzbandriss zugezogen. Also es war so ein Zusammenspiel zwischen das, was wir tun wollten, hat nicht geklappt, und das, was dann geklappt hat, hat sich am Ende in irgendwas aufgelöst, was wir nicht beeinflussen konnten.
Aber was glaubst du, hätte Heidenheim anders machen müssen? Hätte man höhere Gehälter zahlen müssen, oder was würdest du dir jetzt im Nachhinein gewünscht haben?
Nee, die Krux ist, dass ich nicht denke, dass man viel hätte anders machen können. Ich finde es immer schwer, am Ende sich hinzustellen und zu sagen, ja, hätten wir A gezogen und B gelassen, dann wäre C eingetreten. So funktioniert das Leben nicht und so funktioniert der Fußball auch nicht. Ich denke nicht, dass es ein Fehler war, so zu handeln, weil die Alternativen einfach gefehlt hätten. Also wenn du gesagt hättest, okay, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, das hätte sich ja genauso gerecht, ne? Also ich glaube, dass du als Heidenheim schon ganz genau weißt, du wirst dich nicht ewig in der ersten Liga halten. Und irgendwann kommt der Tag, da ist es vorbei, weil du dieses 150-prozentige, was du in jeder Saison aufbringen musst. Also jeder Mitarbeiter, jeder Spieler, der ganze Staff, jeder muss immer ans Limit gehen, um diese Liga zu halten. Mit diesen wirtschaftlichen Möglichkeiten, da muss man sich nichts vormachen. Also es wird keine lockere Saison geben, wo wir das alle irgendwie gewuppt kriegen. Du hast nicht die finanziellen Möglichkeiten, die dann die großen Aufsteiger haben, die sich mal kurz Spieler von der Premier League holen können und leihen können oder ähnliches. Die Möglichkeiten hast du nicht. Also musst du es mit deinen Möglichkeiten schaffen. Und dann gehst du eben das Risiko, dass es nicht reicht, und dann gehst du wieder runter. Klar. Aber
was glaubst du, hat sich da verändert dann auf dem Transfermarkt, dass eben Zweitligaspieler nicht bei einem Heidenheimer Angebot sofort Ja sagen, oder?
Du hast die Kohle gar nicht mehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Gehälter nicht mehr zahlen kannst, die vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch gereicht hätten. Das glaube ich nicht. Also wenn du davon ausgehst, dass ein Linksverteidiger der zweiten Liga bei Wolfsburg anheuert, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus,
dass aber ein Extrembeispiel, das weißt du.
Aber es war ja so, ne? Ja. Also es ist halt eine Tatsache, und das kannst du einfach nicht bezahlen. Und wenn du junge oder jüngere Spieler hast und die haben die Möglichkeit, statt in Heidenheim oder auf die Ostalb zu gehen, nach Hamburg zu gehen, kann ich nachvollziehen. Also du hast ja auch noch das Problem des Standortnachteils, aber es bringt ja nichts, ne? Also du kannst dich ja nicht hinsetzen und sagen, ja, wir sind die armen kleinen Heidenheimer, wir haben keine Kohle und wir haben bloß eine kleine Stadt und zu uns will keiner und jammer, jammer, heul. Das nützt dir überhaupt nichts. Du musst ja gucken, dass du die Gegebenheiten, dass du dich reinfuchst, dass du daraus lernst und dir überlegst, okay, wie können wir weitermachen?
Ich meine, das Interessante ist, und das hast du ja auch in deinem Aspekt mit reingeschrieben, also zur Transferpolitik schreibst du eben richtige Entscheidungen, aber falsches Timing. Im Winter sah das ja dann anders aus als im Sommer. Ich würde da von einem sehr gelungenen Transferfenster sprechen. Du hast Christian Conte geholt, du hast Hennings Behrens geholt, auf einmal hast du da deinen Linksverteidiger. Starczu hat dann leider nicht die Rolle gespielt, das hätte man natürlich sehr gerne gesehen, da hatte Heidenheim dann einfach wieder Pech. Und was Erin Dingci gemacht hat, das wurde ja dann irgendwann auch bundesweit berichtet, erst aus sehr traurigen Gründen, aber dann irgendwann auch aus sportlichen Gründen. Glaubst du, es wäre möglich gewesen, das auch im Sommer zu realisieren, wenn man vielleicht ein bisschen personell stärker besetzt wäre? Denn es ist ja völlig normal, dass man mit mehreren Kandidaten spricht, und es kann auch sein, dass einem da mal Kandidat A, B und C absagen. Aber den Vorteil dann eben, den dann andere Vereine haben, ist, dass eben allein die Abteilungen so groß sind, dass es vielleicht einfacher ist, auch mal Parallelgespräche zu führen, und Heidenheim ist halt schon immer noch sehr viel Holgers Anwalt.
Aber hättest du das wissen können?
Hätte man es nicht, aber...
Du hast ja auf einen bestimmten Stamm zurückgeblickt. Ne? Du hast das Budo geholt im Winter davor, ja. Und bist eigentlich da, und dafür hat sich Heidenheim schon ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt. Also da hat man schon Geld ausgegeben, und der kriegt auch ein durchaus akzeptables Gehalt und hat einen entsprechend langen Vertrag für sein Alter bekommen. Er hat dann nicht diese Rolle gespielt, und du hast aber dann am Ende der Saison gemerkt, ah doch, das könnte schon passen. Und die Vorbereitung war vernünftig. Und ich denke schon, dass man davon ausgegangen ist, dass oder Frank Schmidt ist ganz sicher davon ausgegangen, dass die Spieler, die er hat, dass die absolut in der Lage sind, das zu wuppen. Und ist davon ausgegangen, dass mit Budo könnte funktionieren. Dann wusstest du, Pieringer kommt aus einer langen Verletzung, aber der wird wiederkommen, über kurz oder lang. Der steht dir dann auch wieder zur Verfügung. Du hast mit Arjon Ibrahimovic jemanden geholt, der vielleicht ein Stück weit den Wanner-Part ersetzen sollte. Und wenn man sich jetzt genau anguckt, auch seine Statistiken, bevor er getroffen hat, dann hat er im Prinzip alles das erfüllt, was man sich von ihm erwartet hat, bis auf, dass er jetzt Toni getroffen hat. Aber ja. Weißt du das vorher? Also wenn du den dann in der Vorbereitung erlebst und es läuft gut und er gibt dir das, von dem du denkst, was er dir gibt, und dann weiß ich nicht, ob das alles in irgendeiner Form vorhersehbar war, wie sich die Dinge entwickeln.
Natürlich nicht, aber das sind jetzt ja alles Offensivkräfte und wir haben ja gerade unter anderem über Linksverteidiger gesprochen. Also ich weiß es natürlich nicht, ob ein Hennes Behrens auch schon im Sommer zu haben gewesen wäre. Vielleicht ging das gar nicht, aber ich habe den Eindruck, dass so eben Heidenheim unter Zugzwang gekommen ist, weil eben verschiedene Kandidaten abgesagt haben, was eben einfach mal passieren kann, und dann irgendwann schließt sich eben einfach das Transferfenster und dann hat man Paccarada noch geschafft und da hatte man halt einfach Pech, der hat sich halt einfach verletzt. Es war dieses fürchterliche Dortmund-Spiel, wo Zivkovic rot sieht und Paccarada sich verletzt. Ja, herzlichen Dank dafür. Das war, glaube ich, das erste nach einer Länderspielpause, da hätte man direkt wieder eine Pause gehen wollen.
Genau, dann hast du den Kreuzbandriss von Paccarada, du hast Budo, der 3 Spiele gesperrt war danach. Also das war wirklich der absolute Kracher. Das heißt, dadurch, dass du Paccarada, ich glaube nicht, dass du Behrens bekommen hättest im Sommer, das glaube ich nicht. Das war ein typischer Wintertransfer, bei dem es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich glaube nicht, dass du den tatsächlich im Sommer schon bekommen hättest. Mhm. Und Ehren Dingci genauso wenig.
Ja, klar. Also das dazu war, ja letztlich auch, der hat sich auch noch Hoffnung gemacht.
Und das war ja auch das Drama, es hat ja ewig gedauert, bis der VfB überhaupt dem zugestimmt hat, beziehungsweise zugestimmt, ja, aber er hat ihn ja dann nicht gehen lassen, weil die waren doch dann auch relativ angeknackst in der Verteidigung und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis sie den überhaupt haben gehen lassen.
Das ist wahr. Okay, also das war das Sommertransferfenster. Jetzt gab es aber ja noch eine andere Personalie auf der Torhüterposition. Und da muss man eben auch im Sommer bleiben, um die zu erzählen. Eigentlich kann man sogar ein bisschen ins Frühjahr zurückgehen, wenn man möchte. Du schreibst, es sei die ungewöhnlichste Heidenheim-Geschichte des Jahres gewesen, die Torwart-Saga zwischen Müller, Ramay und Feller. Wie meinst du das?
Es war Heidenheim untypisch. Du hast nach außen und auch schon nach innen, du hast diese Geschlossenheit, diese Harmonie. Wir haben uns alle lieb, wir können alle super gut miteinander, wir sind ein ganz tolles Team und dann tut's diesen Riesenschlag und Müller nur noch die Nummer 2, wir holen Ramay als Nummer 1 und dann war die Problematik der schwäbischen Außer. Die Kommunikation war einfach schlecht. Also die haben zugemacht, die haben relativ wenig nach außen getragen. Sind wir wieder bei der gleichen Geschichte wie immer, ne? Die Stärke und die Schwäche. Sie machen alles zu zweit, sie kriegen alles hin, sie regeln alles, aber sie kommunizieren es dann halt auch nicht. Und es ist natürlich schwierig für einen Verein wie Heidenheim, bei dem Kevin Müller wirklich eine Legende war, wahnsinnig beliebt bei den Fans. Und der Mann ist ja auch eine wahnsinnige Erscheinung und ein cooler Typ. Und wenn du dann so schlicht und wenig kommunizierst, vergrätscht du natürlich die Leute ein bisschen. Dann kamen die Nachfragen. Man hat es nicht so richtig verstanden. Dann haben die Geschichten. Oder es hat immer jeder Part eine eigene Version. Und mit Sicherheit stimmt von jeder Version ein Stückchen. Und es wird sicherlich wenig Menschen geben, die am Ende genau wissen, wie es gelaufen ist. Sportlich kann ich das total gut nachvollziehen. Und auch da war es ja so, das war alles nachvollziehbar. Ne? Du hast Frank Feller, du hast kommuniziert, das wird unsere zukünftige Nummer 1. Mhm. Er wird Kevin Müller irgendwann ablösen. Kevin Müller war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 34, Feller 21. Ein wirklich herausragendes Torhütertalent, an den alle geglaubt haben. Es hat sich dann im Nachhinein auch herausgestellt, dass die Vorbereitung schon entsprechend erstmal war und dass man sogar davon ausging, dass es einen Kampf um die Nummer 1 geben wird zwischen Müller und Feller, weil Feller sehr früh weiter war, als man das vermutet hatte. Mhm. Kevin Müller hat eine tolle erste Saison gespielt, hat dann, wie viele andere auch in der zweiten Saison, ist nicht mehr ganz so gut gelaufen, da waren so ein paar Dinger drin. Dann kommt dazu, dass ich das Gefühl hatte, Frank Schmidt wollte spielerisch was machen und mehr auf die spielerische Ebene gehen. Und da hast du wieder dieses, wir brauchen einen modernen Torhüter, der mitspielt, bei dem das nach was aussieht mit dem Ball am Fuß, der dir bei der Eröffnung was abnimmt und so weiter. Und das lief alles wie geschnitten Brot und man war sich sicher, das funktioniert. Dann verletzt er sich auch schwer in der Vorbereitung, hat einen Außenbandriss im Knie, muss operiert werden und fällt dir weg und dann hast du nicht mal mehr eine Nummer zwei. Und dann scheinen die Gespräche so gelaufen zu sein, dass das Commitment, was Müller abgegeben hat, dem Verein oder Frank Schmidt nicht gereicht hat. Er hat irgendwann später hat er mal gesagt, es hätte nur einen einzigen Satz gebraucht von Kevin Müller und der wäre nicht gefallen. Kevin Müller sagt, er versteht das nicht, er hat Commitment abgegeben und das sei ja noch nie ein Geheimnis gewesen, dass er irgendwann mal ins Ausland möchte, wie auch immer. Und dann hast du dieses, und dann hatten sie wohl das Gefühl, sie müssen jetzt was machen, weil sonst im Winter womöglich doch aus Amerika der Anruf kommt, ob Kevin Müller vielleicht den Weg gehen möchte, den er sich so erträumt hat. Und dann stehst du da und hast keinen Torhüter mehr. Und dieses Risiko wollten sie in der Situation nicht eingehen, wohl wissen, dass es wieder eine sehr schwierige Situation wird, eine sehr schwierige Saison wird. Dann hast du die Möglichkeit, Ramay zu holen, den der Torhüter, der Bernd Weng, der Torwarttrainer, sehr so gut kennt, der ebenfalls mal als ein ganz großes Talent galt. Und ja, und dann gibt sich so eines. Und wenn du dir einen Torhüter leist, jetzt egal vom BVB oder von wem auch immer, dann leihst du den nicht und die sagen zu dir, ja, nimm ihn mal und lass ihn ab und zu mal spielen. Ne? Also das funktioniert halt nicht. Ne? Dann hast du nur die Möglichkeit, wenn du leihst den aus, dann muss er deine Nummer eins sein, dann muss er die Spielpraxis bekommen oder du kriegst ihn nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist.
Ja, so klar, du kannst es machen wie der FC Bayern und der HSV. Die haben, glaube ich, auch gesagt, ja, der wird, wenn er sich durchsetzt, wird er die Nummer eins und dann... Das
ja, das ist so ein Vergleich. Also das war, ich glaube, da unter, oder überschätzt du, das sind, glaube ich, andere Verhältnisse, oder? Meinst nicht?
Ja, du, ach, ich wollte nur eine kleine Spitze loslassen, weil ich, das war einer der bemerkenswerteren Bayern-Transfers, muss man sagen. Der ist vielleicht nicht so ganz aufgegangen, aber redet keiner mehr drüber nach der Saison. Das ist ja vielleicht auch richtig. Aber das klingt ja ehrlich gesagt so ein bisschen wie Heidenheim Tag und Nacht und so, als ob da ein ordentlich geführtes Gespräch ohne kommunikative Fehler das Ganze umgangen hätte, diese komplette Situation.
Ich denke das tatsächlich. Ob es stimmt, kann ich dir nicht sagen. Aber ich halte das schon für überwiegend ein Kommunikationsproblem. Und ich glaube schon, dass man das anders hätte lösen können. Womöglich hat man es auch einfach unterschätzt. Die Außenwirkung, die Folgen, die das haben könnte. Und womöglich hat auch niemand damit gerechnet, wie sich die Saison dann letzten Endes entwickeln wird und dass Ramay eben durchaus richtig gute Spiele hatte und man hat auch genau gesehen, warum er ihn geholt hat und was er diese Mannschaft geben kann und der hat ja Bälle abgefangen, die normalerweise die Verteidiger, den Verteidiger hinterher gehält sind. Aber du hast auch gemerkt, dass er also für ihn war es, glaube ich, auch eine ganz schwierige Situation. Du kommst zurück in deinen alten Heimatverein. Du weißt, die Nummer eins, die deinetwegen jetzt auf der Bank sitzt, ist da sehr beliebt, ist da die totale Legende. Ob jetzt in der Mannschaft jeder Hurra geschrien hat, kann ich nicht beurteilen. Ich wage mal zu behaupten, so richtig glücklich waren die vielleicht auch nicht drüber. Dann kommst du dahin, willst dich beweisen. Er macht nach außen hin den Eindruck, als wäre er ziemlich selbstbewusst. Ich meine, ich glaube, das musst du als Torhüter auch sein, sonst bist du vielleicht auch völlig fehl am Platz. Und dann kommst du in eine Mannschaft, die dann selber in eine Krise schlittert, die auch nicht sonderlich sicher ist. Du hast eine Verteidigung vor dir, mit der du nicht eingespielt bist, die teilweise Fehler machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Also machen die Fehler jetzt, weil sie mit dem Torhüter nicht eingespielt sind oder kann sich der Torhüter nicht einspielen, weil die lauter Fehler machen? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Aber funktioniert hat's nicht wirklich. Und es wurde nicht besser. Ich glaube, man hat sich auch überlegt, na ja, noch ein Spiel und noch, das wird schon. Ne? Also die werden sich einspielen, das wird besser, die werden die Fehler abstellen. Und er kann ja was. Also das wird schon besser werden. Und das wurde es halt nicht. Im Gegenteil.
Ja, also am Ende kommt Jan Ramay mit einer der schlechtesten Paradenquoten der kompletten Liga raus, also hat nicht mal 60% der Schüsse auf sein Tor abgewehrt. Da geht aber natürlich ein bisschen unter, dass er zum Beispiel mit sehr schnellem Herauskommen manchmal auch Situationen entschärft hat, die dann gar nicht in der Statistik landen, weil nicht das 1-gegen-1 Stürmer gegen Torhüter draus wird, weil er so schnell ist. Und was in dieser Statistik dann auch nicht mit drin ist, sind halt die Qualitäten, die er im Spielaufbau hat, die aber eben manchmal auch zu Problemen geführt haben. Und da, finde ich, waren gerade am Anfang der Saison die Abstimmungsprobleme echt groß. Also habe ich ja auch mehrfach dann angesprochen im Rasenfunk, dieser Pass auf den geschlossen stehenden Sechser, und dann wird er einfach zu ungenau gespielt, oder manchmal hat er auch, also es wirkte fast, als hätte er Gegenspieler übersehen, weil er ihnen in den Fuß gepasst hat. Das hörte dann irgendwann auf. Ich weiß nicht, ob es da dann auch die Ansage gab. Zumindest in einem Spiel sah es für mich so aus, als ob Frank Schmidt gesagt hätte, also im Zweifel hau bitte lieber lang, als dass du jetzt alles kurz löst. Das passt dann schon. Aber vielleicht war da auch schon zu viel Kind in den Brunnen gerutscht, weil das gehört ja auch zu dieser Saison, dass es tatsächlich nur einen Spieltag gab, an dem man nicht auf einen der letzten drei Plätze lag. Und das war halt der erste Spieltag. Da war es, glaube ich, Rang 15. Also Heidenheim steckte diesmal vom Beginn an unten drin. Und bis dann zu der Schlussphase gab es ja auch eigentlich keine richtig gute Phase. Also wo man mal länger konstant punkten konnte. Kannst du dir erklären, warum das so war?
Dir hat komplett die Achse gefehlt. Dir hat komplett die Sicherheit im Team gefehlt. Es hat hinten nicht funktioniert, es hat vorne nicht funktioniert und es hat in der Mitte nicht funktioniert. Du hast keine wirklich, also ich zumindest, habe keine wirklich stabile Position gefunden. Du hattest einen überragenden Kapitän, der ungewohnte Fehler gemacht hat, die man so von ihm nicht kannte. Du hast Niklas Dorsch, den du geholt hast, mit großen Hoffnungen, der sehr lange gebraucht hat, viel mit sich selber zu tun hatte. Immer ein bisschen ein Überraschungsei war, was für ein Spiel er macht. Das hat lange gedauert, bis der sich wirklich gefangen hat. Du hattest einen Schöpner, der komplett außer Form war und nicht im Ansatz das bestätigen konnte, was im Jahr davor war. Deine Offensive hat eigentlich nicht stattgefunden. Also ich habe mal geguckt, wenn man die ganzen Sperren und vor allem die ganzen Verletzungen nimmt, man hat erst seit April diese 11 zusammen gehabt, die dann am Ende jetzt diesen Run gehabt hat. Ne? Du hast Knieverletzungen gehabt, du hast OPs gehabt, langwierige Verletzungen. Pieringer hat länger gebraucht, bis er zurückkam. Budo hatte eine 3 Spieltage Rotsperre, dann hat er, glaube ich, 9 Tage gefehlt wegen einer Knieverletzung. Mhm. Sisi Conte hat es geschafft, sich zweimal das Knie zu verletzen und zweimal operiert werden zu müssen. Du hattest bei der Familie Conte, dazu kam noch ein Trauerfall in der Familie, der dafür sorgte, dass einer beziehungsweise beide 1-2 Spieltage gefehlt haben. Matthias Honzak war irgendwie jeden dritten Spieltag verletzt. Da hat es auch nicht geholfen, dass er den Physio oder Frankfurter im Hotel besucht hat. Also auch der war nicht konstant fit. Du hast es vorne nicht geschafft, da mal was Eingespieltes zu kriegen. Dann hat man sich drauf eingestellt und man hat versucht, mit Kaufmann und Kinté was Neues zu entwickeln, was auch super funktioniert hat. Das hat mal kurz gedauert, dann hat es klasse funktioniert. Die haben abwechselnd Torvorlage und dann haben sie sich abwechselnd danach verletzt. Erst der eine, dann der andere. Dann ist dir das wieder weggebrochen. Also du hast in jedem Mannschaftsteil es nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer, irgendeine Konstante zu entwickeln. Und immer wenn es so ausgesehen hat, das könnte jetzt funktionieren, war es im nächsten Spiel schon wieder anders, weil wieder einer gefehlt hat. Also du hast einfach diesen Kader in der Form, diesen breiten Kader in der Form nicht gehabt, dass du solche Sachen hättest auffangen können. Also ich weiß nicht, ob es jetzt bei Heidenheim besonders schlimm war. Also das möchte ich jetzt nicht behaupten. Die Bremer hat es auch hart getroffen mit ihrer Problematik. Und da kenne ich die Statistiken nicht. Und ich weiß, dass auf St. Pauli man am Ende auch fürchterlich gejammert hat oder Alexander Plessin fürchterlich gejammert hat, wie schlecht die Welt ist und dass eigentlich alles gegen ihn läuft und er keine Spieler hat. Das mag alles sein, das kann ich so nicht beurteilen. Aber in Heidenheim war es auf jeden Fall ein Problem, dass man das nie auffangen konnte. Du hattest nie die Möglichkeit, von der Bank ein Spiel wirklich dann am Ende qualitativ zu Ende zu bringen. Wenn du eine Formation gefunden hast, die das Spiel ganz gut auf den Weg gebracht hat, dann war halt in der 75., 80. Minute Schluss, weil die platt waren. Und alles, was du nachlegen konntest, war nicht mehr in der Lage, die gleiche Qualität auf den Platz zu bringen. Und ja, das kannst du auf Strecke, ziehst du das nicht durch über eine ganze Saison.
Also das stimmt natürlich, aber interessant finde ich, dass es auch wirklich eine ganze Reihe, vor allem in der Hinrunde von Spielen gab, wo die zweite Hälfte besser war als die erste Hälfte durch Umstellung. Da haben wir ja auch im Schwerpunkt drüber gesprochen. Ja, wie viel Verantwortung würdest du da Frank Schmidt geben, dass er, obwohl er, also im In-Game-Coaching hat er viel gelöst bekommen, aber da muss ja vorher was falsch entschieden worden sein, vielleicht falsch analysiert worden sein oder auch nicht früh genug erkannt worden sein, dass es eben immer wieder diese schlechten ersten Hälften gab. Und letztlich ist ja Heidenheim schon sehr vielen Rückständen hinterhergelaufen in der kompletten Saison.
Jetzt kommt meine Trainer-Crack-Meinung. Die einzige Variante, die ich mir vorstellen kann, Frank Schmidt ist jemand, der sehr an Spielern festhält und ihnen immer über einen sehr langen Zeitraum sein Vertrauen schenkt. Mhm. Er ist sich sicher, Spieler XY kann das. Ich weiß, der kann das. Der kann das im Training. Der macht das viermal die Woche. Dann kann der das auch im Spiel. Dann klappt das nicht im Spiel. Dann kann er das aber im nächsten Spiel. Also er hält wahnsinnig lange an gefundenen Lösungen oder gefundenen Vorstellungen fest, wie es eigentlich laufen müsste. Und wünscht sich dann, dass es dann im nächsten Spiel funktioniert. Noch eine Chance und noch eine Chance. Also im Gegensatz zu anderen Trainern, die vielleicht ganz schnell jemanden aussortieren, auf die Bank setzen. Das macht er nicht. Er ist, glaube ich, der Überzeugung, wenn jemand nur fleißig, konzentriert und mit Einsatz arbeitet, dann wird das irgendwann funktionieren. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, diesen Absprung zu finden für sich. Mhm. Zu entscheiden, probier es jetzt doch nochmal. Oder höre ich jetzt auf und mache was anderes? Ne? Dieses, werfe ich dem guten Geld jetzt Schlechtes hinterher oder wie lange ziehe ich das jetzt durch, bevor ich die Bremse ziehe? Und ich denke, da ist er jemand, der lange braucht, bis er von irgendwas abrückt. Und das wird ihm sicherlich manchmal auch zum Verhängnis, ja. Das glaube ich schon.
Ich meine, darüber steht quasi noch ein genereller ligaweiter Trend. Also Heidenheim hat vor allem anfangs in der Saison sehr, sehr mannbezogen verteidigt. Und da das in der letzten Saison sich schon immer mehr durchgesetzt hat, haben dafür einfach jetzt mehr Teams Lösungen, weil eben doof gesagt hat auch der HSV und Fabio Vieira und der kann sowas eben einfach auseinanderpassen. Plus durch Laufeinsatz kannst du da auch schon viel machen. Das war, glaube ich, noch so ein taktisches Element, was mit dazu kam, dass eben diese Mannorientierung die Gegner viel weniger verwirrt hat, weil es viel üblicher geworden ist inzwischen im Fußball. Die meisten Gegner inzwischen auch fitnesstechnisch mit Heidenheim mithalten können. Also Heidenheim hat immer noch gute Sprintwerte und so weiter und so fort. So Rang 5, 6, 7 in der Liga ist man da bei den Lauf- und den Sprintdaten. Aber da kamen eben die Gegner mit zurecht. Plus, ich glaube, das klingt so total nach einer doofen Ausrede, warum man keine andere Wahl hatte. Aber Heidenheim ist echt eins der Teams, wo man im Nachhinein wirklich alles weiß. Und im Nachhinein hätten wir beide auch richtige Entscheidungen getroffen. Aber in der Saison selber war es ein Auf und Ab, aber nicht im quasi ganz Großen, also Sieg, Niederlage, so dass jeder sieht, sondern innerhalb der Spieler. Also ich lese einfach mal nur so ein paar Spiele vor aus der Anfangsphase der Situation. Du hattest irgendwie einen schwachen Start gegen Wolfsburg. Das war kein gutes Spiel, gleich mit Ramai-Patzern. Du hast gegen Leipzig sofort die erste Umstellung auf 4-4-2, die offensiv sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber halt, man hat dann trotzdem Tore kassiert. Ist ja auch Leipzig, ist alles nicht schlimm, nichts passiert. Länderspielpause passt. Dann das fürchterliche BVB-Spiel, in dem der BVB aber Heidenheim auch wirklich nicht hergespielt hat. Trotzdem aber verdient gewinnt. In Heidenheim tatsächlich auch. Dann hast du eine total ärgerliche Niederlage gegen den HSV, wo man sehr viele Chancen hat. Dann hast du einen verdienten Sieg gegen Sandro Wagners FC Augsburg, der aber auch zu einer Nebensache wird, weil da noch ein Fan gestürzt ist. Es gibt ein knappes 0-1 beim VfB Stuttgart. Du stehst defensiv eigentlich sehr gut. Offensiv allerdings gelingt fast gar nichts. Und dann kassierst du halt einfach hinten raus ein Gegentor. So, und dann ist die nächste Länderspielpause. Und dann ist ja eigentlich der Befund, naja, im Grunde passt schon. Wir haben jetzt in allen Spielen halbwegs mitgehalten. Halt schade, dass wir nur eins davon gewonnen haben. So, es geht weiter zu Hause gegen Werder Bremen. Wenn du hier jemanden hast, der gerade beim Toreschießen gut in Form ist, dann gewinnst du das definitiv. So ist es nur ein 2-2. Dann spielst du total schlecht in Hoffenheim, also in der ersten Hälfte, zweite Hälfte dann besser, dann war es aber schon zu spät. so geht's gegen Frankfurt dann auch weiter. Du hast ein sehr, sehr gutes Spiel mit echt vielen, vielen guten Verteidigungsaktionen, holst völlig verdienten Punkt. Ja, und dann kommt ein Spiel und ich weiß nicht, ob das das Wendepunktspiel ist, denn du hast auch einen Wendepunkt mitgebracht, aber zumindest ist es ein Spiel, was eben zu dieser Saison mit dazugehört. Im Grunde aus dem Nichts, weil so wie ich es gerade beschrieben habe, war man ja halbwegs stabil unterwegs. Fährst du nach Leverkusen, kassierst das schnellste 0-4 der Bundesliga-Geschichte und am Ende verlierst du mit 0-6 und gehst jetzt mal mit einer anderen Stimmung in die Länderspielpause rein. Ist das für dich auch das Wendepunktspiel oder hast du damit ein anderes gemeint?
Also ich habe mich gar nicht mit dem Wendepunkt in der ersten Hälfte beschäftigt, muss ich sagen. Ich glaube, dieses Leverkusen-Spiel war schon ein Stück eine Blaupause. Also du hattest, ich habe das Spiel ja gesehen, und du hast den Spielern sehr schnell angemerkt, dass sie das Gefühl, dass die sich völlig chancenlos sehen. Da war keiner dabei, der gesagt hat, nee, da lassen wir uns jetzt nicht abschlachten und wir versuchen es nochmal. Und du hattest bei jedem einzelnen Spieler das Gefühl, die geben komplett auf. Also die haben das Gefühl, die haben keinerlei Vorstellung, dass sie irgendwas verhindern können, dass sie die Niederlage begrenzen können, dass sie vielleicht noch einen Punkt holen. Die lassen es einfach über sich ergehen. Und das war für mich schon ein Stück weit eine Kapitulation in dem Moment. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich auch ein Wendepunkt war. Du warst in den Spielen vorher, wie du vorgelesen hast, oft knapp dran. Ich meine, es gab ja auch noch das Pokal aus gegen den HSV. Das war ja auch nicht wirklich spaßig. Ich nicht. Also du hattest so viele Spiele im Vorfeld, bei denen du vielleicht gedacht hast, na ja, das hätte auch klappen können. Ne? Also vielleicht kriegen wir das ja doch hin. Und das war knapp und wir waren dran. Und dann dieses Dortmund-Spiel. Ich glaube, dass auch diese Paccarada-Verletzung, dass die was mit der Mannschaft gemacht hat. Und ich bin mir schon auch sicher, dass Dortmund auch deshalb souverän gewonnen hat, weil du das steckst du so leicht nicht weg. Also wenn dir quasi der Neuzugang nach 4 Minuten vom Platz getragen wird, das macht auch mit dem Rest der Mannschaft was. Und so war das, glaube ich, immer so ein bisschen ein Stich ins Herz. Und es hat immer nur ein bisschen gefehlt. Und dann kommt dieses Spiel, wo du nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wirst und wo du vor allem merkst, dass die Spieler, die da jetzt dich überlaufen, die auch wirklich einen richtig, richtig guten Tag hatten, muss man auch sagen. Also wir waren wirklich gut drauf. Und wenn du dann merkst, du hast überhaupt keine Chance. Und da war einfach keiner dabei, der dann vielleicht nochmal sagt, Herr Mitschatz, reißt euch mal zusammen. Also ich habe damals spontan an Mühe gedacht, was wohl gewesen wäre, wenn Kevin Müller auf dem Platz gestanden hätte bei diesem Spiel. Und kann ihn mir so ein bisschen bildlich vorstellen, wie er dann da steht im Strafraum und seine Leute zusammenscheißt. Und da war keiner da, der das getan hätte. Und das war schon, davon haben sie sich erstmal nicht mehr erholt, ja, das denke ich schon.
Und was war dann für dich der Wendepunkt? Geht's da dann schon in die Rückrunde rein?
Auch das Leverkusen-Spiel.
Das Leverkusen-Spiel
also in der Rückrunde. War auch das Leverkusen-Spiel die Wende. Du lagst wieder zurück. Das hat wieder so ausgesehen, als ob das genau die gleiche Geschichte wird wie in der Vorrunde. Und ich hab dann auch schon die Minuten gezählt, habe gedacht, okay, es sind nur 2 zur Halbzeit. Vielleicht wird's dann nur ein 0-4. Und das war eben das Spiel, bei dem Frank Schmidt dann komplett umgebaut hat, hat Gimba rausgenommen und hat stattdessen Jonas Föhrenbach gebracht, als umgeschulten Innenverteidiger, der ja im Vorfeld komplett raus war, seit dem Behrens-Transfer. Ja, er war auch verletzt, aber in der Regel saß er auf der Bank und Behrens hat ja diesen Platz übernommen, hat dann Föhrenbach als Innenverteidiger reingeschmissen, hat 2 Stürmer gebracht, also sowohl Pieringer als auch Zivzivace durften, der eine durfte auf dem Feld bleiben, der andere kam dazu, hat das Ganze offensiver gestaltet und das war, glaube ich, wieder so ein Spiel, wo sie sich das zurückgeholt haben, wo sie gemerkt haben, wir können doch was, ne? Also Jonas Föhrenbach hat seine Sache richtig, richtig gut gemacht, vorne hat's funktioniert und dieses Zurückkommen und zwar mehrmals Zurückkommen, man lag ja wieder zurück, ne, und hat's dann doch geschafft, dieses 3-3 zu holen. Das war dann eben in der, ich glaube, es war der 26. oder der 27. Spieltag, ich weiß es nicht mehr auswendig. Das war dann für mich der Wendepunkt in der Rückrunde. Aber in der Vorrunde hattest du den Wendepunkt, das Gefühl zu haben, wir können's nicht. Und in der Rückrunde hattest du den Punkt, wo du gedacht hast, ach, wir können es ja vielleicht doch. Wir sind ja gar nicht so schlecht, wie wir gedacht haben.
Ja, also es war der 27. Spieltag. Und gleichzeitig weiß ich aber noch, dass damals, zumindest bei mir, das Gefühl war, ja, schade, das kommt jetzt wahrscheinlich zu spät, weil kurz vorher hat man ein Spiel in Frankfurt verloren am 26. Spieltag. Also das war ein ganz fürchterliches Spiel für alle Beteiligten. Also Heidenheim hat den Expected Goals Wert von 0,09 und Eintracht Frankfurt einen von 0,91.
Furchtbar.
das war und letztlich war es dann so eine hauchzarte Abseitsentscheidung, die das 1:1 verhindert hat. Also obwohl man so wenig Expected Goals hatte, ich meine, klar, dieser Schuss ist auch nicht in Expected Goals gelandet, aber hätte man eigentlich sogar da einen Punkt mitnehmen können. Und nachdem man vorher schon das Spiel in Bremen verloren hatte, das berühmte Kapo-Ansagen-Spiel, Caro Kipper hat es in unserer Awards-Folge auch nochmal extra hervorgehoben, aus Bremer Sicht, also war eben dann so mein Gedanke, das kommt jetzt zu spät, der Punkt hilft jetzt auch nicht mehr. Es war ja auch so, man hatte nach dem 26. Spieltag 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Little did I know, dass dann eben jetzt doch die Aufholjagd kommen würde. Du hast geschrieben, was Schmidt taktisch und mental verändert hat. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Was hat sich denn da verändert?
Er hat seine Verteidigung umgebaut, indem ab sofort hat Föhrenbach den Innenverteidiger gegeben. Und ich glaube, er hat kein einziges schlechtes Spiel gemacht auf der Position. Er hat das Ganze offensiver gestaltet. Ab sofort war es dann, okay, bis zum Freiburg-Spiel, da wieder nicht. Und das hat wieder prompt nicht funktioniert. Hat mit einem Doppelsturm gespielt und hat die Defensive natürlich nicht aufgegeben. Aber wenn du nicht gewinnen kannst, dann kassier wenigstens kein Tor. Also diese Devise, die gab's dann einfach nicht mehr. Und es schien dann schon so, jetzt geht wirklich alles nur nach vorne und jetzt versuchen wir nicht mehr zu verhindern, dass wir noch mehr Tore kriegen. Jetzt ist es uns egal, jetzt versuchen wir einfach verzweifelt mehr zu schießen. Und das war so für mich das völlige Lösen einer Bremse. Ne? Jetzt machen wir einfach, jetzt passiert uns eh nichts mehr. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Jetzt werfen wir alles auf den Platz, was geht, und versuchen halt doch noch irgendwie das Runde ins Eckige zu bekommen. Und ich glaube einfach, wenn du dieses Gefühl hast, jetzt ist es eh vorbei, jetzt kommt eh nicht mehr viel, bringt dich vielleicht so in diese Situation, dass du, also ich hatte ganz lange das Gefühl, niemand hat mehr Spaß. Die haben alle die Freude im Fußball verloren. Das ist nur noch ein Kampf, oh Gott, kriegen wir das hin? Und wie schlimm wird's heute? Und überstehen wir das? Und wie viele Tore kassieren wir? Da war so viel Krampf zu sehen. Also im Sinne von verkrampften Mienen, die Körpersprache, wie die auf den Platz gegangen sind. Die hatten, glaube ich, wirklich völlig die Freude und den Spaß im Fußball verloren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux. Vielleicht ist das auch was Frank Schmidt sehr schmerzhaft hat lernen müssen in dieser Saison, könnte ich mir vorstellen. Wenn dein Credo ist Arbeit, Leidenschaft, Kampf, alles kann ich erreichen, wenn ich arbeite, alles kann ich erreichen, wenn ich mich konzentriere. Vielleicht vergisst man dann manchmal ein bisschen den Spaß. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel Arbeit, vielleicht ist es ein bisschen zu hohe Erwartungshaltung. Und ich glaube auch herausgehört zu haben in einem Interview nach einige Zeit nach dem Leverkusen-Spiel, dass er auch mal gesagt hat, wir haben jetzt Spaß im Training, und er hat versucht, nochmal was zu verändern und wir lachen viel. Und ich glaube, dass das ein größerer Punkt ist, als man nach außen hin glaubt. Und dieses über Jahre, und ich denke, das ist ein Ding, das kannst du nicht nur auf diese Saison beziehen, das musst du auf die ganzen drei Bundesliga-Saisons beziehen. Wenn du als kleiner Verein, das ist zwar abgedroschen, mit diesen Möglichkeiten in der Bundesliga bestehen willst, dann ist das nichts, was du im Vorbeigehen machst. Immer 100%, möglichst drüber. Du kannst es dir nicht leisten, eine schlechte Phase zu haben. Du kannst dir eigentlich nicht leisten, dass mehrere Spieler gleichzeitig eine schlechte Phase haben. Du kannst vielleicht mal einen oder zwei ausgleichen, aber nicht mehr. Also läufst du wahnsinnig hochtourig mit voller Konzentration über Jahre. Auch im zweiten Jahr mit der Conference League. Und das sind halt keine Maschinen. Und irgendwann ist dieser Akku einfach leer und die Leute sind irgendwo ausgebrannt. Und durch die Conference League und auch durch die Relegation waren die Pausen sehr kurz. Und auch zwischen der letzten und der jetzigen Saison hattest du nicht wirklich Zeit. Mhm. wirklich dieses mal loslassen, abschalten, diesen Break zu machen, den Akku wieder zu laden, ich glaube, dazu hatte überhaupt niemand wirklich Gelegenheit. Und ich hatte das Gefühl, ich habe unheimlich viel oft, ich habe oft ein Gefühl, ne? Ich hatte den Eindruck, dass dann losgelassen wurde zum ersten Mal, als dass die alle relativ ausgebrannt waren und dass dann der Moment kam, an dem sie losgelassen haben, ein bisschen entkrampft sind und dann der Spaß zurückkam und dann lief es lockerer. Und wie es halt oft so ist, ne, wenn du dir keine Gedanken mehr machst, dann triffst du das Tor halt doch. Und das hat sich aber über Jahre angesammelt, auch wenn vielleicht das Personal teilweise gewechselt hat, das mag schon sein. Aber wenn ich mir Patrick Meinke angucke, der diesen unfassbaren Rekord jetzt im Grunde aufgestellt hat und ja wirklich, wie hieß es, der erste Spieler in diesem Jahrhundert, tatsächlich ist seit 25 Jahren, der in der Form das geschafft hat, das durchzusehen, dann frage ich mich halt auch.
Also in jeder Minute auf dem Feld zu stehen.
Genau, in jedem Spiel, in jeder Minute. Er wurde nie ausgewechselt, er war nie krank und er war nie gesperrt. Dann denke ich mir, aber er ist doch auch ein Mensch, ne? Also irgendwo muss doch der muss doch so kaputt gewesen sein im Kopf einfach. Diese ständige Anspannung und auch ich muss die Mannschaft führen und das ist auch meine Verantwortung. Und natürlich machst du da Fehler. Ich meine, das sind Menschen. Und ich glaube, da hat sich so viel aufgebaut in diesen Jahren oder in diesen Monaten. Und es war niemand mehr da, der das irgendwie kompensieren konnte. Du hattest diese Neuzugänge. Ja, aber ja, also Henne Behrens ist für mich so ein typisches Beispiel. Der hat Bock, ne? Der hat Bock und der hat Spaß und was kostet die Welt? Und dann dribbel ich halt doch mal da hinten im Strafraum. Boah, ist das geil. Oh scheiße, jetzt habe ich den nicht gekriegt. Naja, macht ja nichts. Und der hat da schon echt, ich glaube, der hat auch gute Laune mit reingebracht. Und ich fand es auch total super, dass er ihn lassen hat. Ne? Also, dass er ihn trotzdem lassen hat. Und der wird sehr gewachsen von Heidenheim weggehen. Aber der hatte wirklich Spaß. Bei Ibrahimovic hatte ich das Gefühl, der wollte unbedingt. Der wollte unbedingt, der wollte zeigen, was er kann, der wollte wichtig sein, der wollte beweisen und er kann viel. Und der ist so verkrampft und genauso war es bei Niklas Dorsch, der sicher das Gefühl hatte, wohl wissend, wie gut er eigentlich ist, dass er da jetzt besondere Verantwortung hat. Und es haben vielleicht wirklich die lockeren Personen gefehlt, denen das völlig Bums war, die eben nicht von sage ich jetzt mal aus der Premier League kamen sehr und das Gefühl hatten, jetzt gehe ich mal irgendwo hin, wo es ein bisschen easier ist und dann zeige ich denen mal, ne, wie wir das hier so machen auf der Insel. Das hat einfach sehr lange gefehlt. Du hattest mit Budo Tsivtsivadze jemand, der sich schwer getan hat, als er ankam, der großes Heimweh hatte. Es hat lange gedauert, bis seine Familie nachkommen konnte. Du hast nirgendwo einen gefunden, der da mit Spaß durch die Gegend ist und gedacht hat, boah, geil, heute spiele ich gegen, was kostet die Welt? Also das hat sich durchgezogen. Und wenn du gar keinen Anker hast, der da einen Gegenpart irgendwie liefert in der Mannschaft, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, es gibt diesen Gegenpart nicht mehr. Die haben keinen Spaß mehr, die sind gestresst, denen geht's nicht gut, die haben im Grunde fast Angst vor der nächsten Niederlage, vor den nächsten Spielen. Dann frisst du wieder ein Tor, oh, jetzt geht es schon wieder los. Du bist so in einer Mühle drin, aus der du ganz schlecht rauskommst.
Also kein Team lag so oft zurück wie Heidenheim in dieser Saison, beziehungsweise ich glaube, St. Pauli hat am letzten Spieltag noch aufgeholt und hat gleich gezogen, aber auf jeden Fall waren es sehr, sehr viele Rückstände. Weil du Ibrahimovic jetzt gerade auch schon zum zweiten Mal angesprochen hast, also das ist wirklich erstaunlich. Der hat nach Expected Goals hätte er 4 Tore mehr schießen müssen eigentlich. Also er liegt da weit runter und er hätte eigentlich auch noch 6 Tore vorbereitet müssen nach Expected Assists, aus denen aber dann nur 4 wurden. Also der war eigentlich unheimlich bemüht, aber ich hatte auch so den Eindruck, er will jetzt Leo Scienza nachmachen, er will jetzt quasi eine wichtige Rolle spielen und dann wechseln zu einem für ihn wahrscheinlich lukrativen und interessanten anderen Verein. Und gleichzeitig lag aber auch schon sehr viel auf den Schultern von Ibrahimovic. Also die Rangliste der meisten Schüsse wird von ihm angeführt. 44 hat er in der gesamten Saison. Und dahinter kommt keiner der vielen anderen Angreifer. Natürlich auch wegen Verletzungen. Du hast es schon angesprochen. Dahinter kommt schon Patrick Meinke mit 35 Schüssen.
Ja.
Und das zeigt halt dann deutlich, da gab es dann auch
Verzweiflung.
Und gleichzeitig ist Heidenheim auch insofern ein untypischer Absteiger, denn wenn man sieht, dass Heidenheim 72 Gegentore kassiert hat, dann denkst du eigentlich, ja gut, meine Güte, das ist halt so wie damals Spielvereinigung Fürth und so weiter und so fort. Aber tatsächlich gab es 9 Spiele, in denen der Gegner weniger als ein Expected Goal herausgespielt hat. Aber von diesen 9 Spielen wurden nur 2 gewonnen und 3 sogar verloren. Das heißt, Heidenheim hatte wirklich überproportional viele Spiele, in denen man eigentlich sehr, sehr viel verhindert hat und dennoch nicht mit einem Dreier nach Hause gefahren oder daheim geblieben ist oder wenigstens unentschieden gespielt hat. Ja. Und ich glaube, auch das hat so manchen Spaß verhindert, den es dann gab. Und
ja,
dann eben nicht.
Gründe gab es derer genügend, dass sie keinen Spaß mehr hatten. Ja, klar. Wenn du dann doch einen reingedrückt kriegst und das ist dann, als wo du denkst, das, den macht der einmal in 100 Spielen, trifft der so das Tor, aber gegen Heidenheim hat er dann getroffen.
Ja, genau. Und das ist eben auch so eine Sache, dafür musst du die Spiele gesehen haben. Also weil die 72 Tore kommen natürlich auch aus 6-0, 0-4, 0-4 und so weiter. So hat sich ein bisschen aufsummiert. Aber es gab eben eine ganze Reihe von Spielen. Also 9 Spiele ist wirklich ein ordentlicher Abschnitt der Saison, in dem man eigentlich wirklich das gemacht hat, was du machen musst. Den Gegner erstmal eigentlich bei möglichst 0 Toren halten und dann hoffen, dass vorne einer reingeht. Und das hat nicht geklappt. Jetzt sind wir aber.
Du auch hattest, waren wahnsinnig viele abgefälschte Dinger. Ja, also diese unglaublichen Bälle, die bei jemandem an den Hintern sind und dann an den Pfosten und dann ins Tor.
Ach, das Freiburger Spiel war da das Allerschlimmste überhaupt.
Und was machst du gegen solche Tore, ne?
Nix.
Aber sie sind halt da. Am Ende zählen die halt und ja, und auch das trägt nicht zur Laune bei.
Ja, wobei, das ist ja interessant. Das Freiburg-Spiel zum Beispiel, da waren wir ja dann schon jetzt in der Aufholjagdphase. Und bevor wir aber diese Aufholjagd nochmal nacherzählen und nachschildern wollen, müssen und wollen wir über Frank Schmidt sprechen, denn du hast ihn auch nochmal als eigenen Aspekt mitgebracht mit der Überschrift Denkmal oder Denkmalschutz. Und ich würde gerne so einleiten, diese Passage über Frank Schmidt. Also am 21. März war dieses Spiel gegen Leverkusen, wo, du hast es ja schön beschrieben, endlich mal was geklappt hat, man mit besserer Laune in eine Länderspielpause gehen konnte und danach hat es auf einmal Spaß gemacht. Dann gab es ein Spiel gegen Gladbach, nur 2-2, wobei hinten raus hat es Ramay sogar noch festgehalten. Es gab ein 3-1 gegen Union, da hat alles funktioniert, das hätte sogar noch höher ausgehen können. Man hat Union komplett unionisiert, denn man hat irgendwie aus 7 Schüssen 3 Tore erzielt. So, und dann kommt dieses Freiburg-Spiel, in dem man eben mit diesen 2 abgefälschten Schüssen dann mit 1-2 verliert. Und nach dem Freiburg-Spiel, also in den Tagen danach, gibt Frank Schmidt bekannt, dass er nach der Folgesaison, was auch nicht gleich jeder verstanden hat, aufhören wird bei Heidenheim. Glaubst du, das steht in einem Zusammenhang, diese Befreiung gegen Leverkusen, das Wiederfinden des Spaßes und eben dann diese Phase und dass er dann auch diese Frage für sich beantwortet hat, die er sicherlich schon eine ganze Weile mit sich herumgetragen hat. Wie lange will ich das eigentlich noch machen?
Also, was du jetzt wissen möchtest, war das Taktik.
Nee, Taktik also nicht, sondern...
oder was meinst du?
Nee, ob das damit zu tun hat, dass vielleicht, also es hat sich ja irgendwas verändert, der Spaß kam wieder und in diese Phase hinein, nach einer Niederlage, aber ich glaube ehrlich gesagt, das hat da nicht die Rolle gespielt, gibt er das dann bekannt. Also der Laienpsychologe, ich fühle jetzt auch mal was, Petra, der Laienpsychologe sagt, der Gedanke war vielleicht schon beschlossen oder ist in ihm schon so weit gereift, dass er quasi schon gesagt hat, okay, ich werde jetzt bald loslassen hier in Heidenheim. Das wird jetzt auch für mich ein Last Dance, jetzt natürlich nicht die letzten Tage, aber das löst ja was in einem, wenn man so eine Entscheidung fasst. Und dass er es dann vielleicht später verbalisiert hat und das vielleicht sogar in einem Zusammenhang steht, dass er auch deswegen vielleicht auch selber den Spaß leichter wiederfinden konnte, der dann da war in dieser Aufholjagd.
Möglich, also könnte ich jetzt nicht sagen, so war es oder so war es nicht. Was man dazu aber wissen muss, ist, dass diese Entscheidung ja schon vor der Saison getroffen wurde oder im Zug zur neuen Saison, weil da ging es schon drum, den Vertrag erneut zu verlängern oder nicht. Und das hat er da schon abgelehnt, hat gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist zu früh, warten wir mal ab, ich brauche dieses Gefühl der Sicherheit nicht, wir müssen gucken, wie es läuft. Und im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass es passt, wenn ich jetzt schon verlängere. Dass es dann nach außen tragen, hat eigentlich eher was damit zu tun, dass es, in Heidenheim gibt es was, das nennt sich Kneipengespräch. Da hast du die Möglichkeit, einmal, ich glaube einmal in der Saison, irgendwo in einer regionalen Kneipe, so eine Art Stammtisch mit Schmidt, Sanwald, dem Fanbeirat, der lokalen Presse, wenn sie dann lustig ist, und irgendwelchen Fans eine Gesprächsrunde. Es nennt sich dann, glaube ich, Bierdeckelgespräch. Also die anwesenden Fans dürfen ihre Fragen auf den Bierdeckel schreiben, der wird eingereicht und dann wird das eben beantwortet. Das ist eine sehr familiäre, kleine Veranstaltung, die ist auch nicht super überlaufen tatsächlich. Und da war der Chris Bichele vom Kicker dabei bei diesem Gespräch. Und an diesem Abend ging es dann auch darum, wie lange denn Frank Schmidt jetzt wohl noch bleiben würde in Heidenheim. Und da hat er wohl am Rande erwähnt, naja, jetzt schauen wir mal, ich habe ja jetzt noch Vertrag bis 27. Und daraus hat dann der Chris Bichele im Kicker eine Art Schlagzeile gemacht: Frank Schmidt hört auf. Er äußert sich nicht zu seiner Zukunft. Also das hat schon eine Vorgeschichte. Und dann gab es eine Pressekonferenz und in dieser Pressekonferenz wurde Frank Schmidt natürlich dann auf diesen Kicker-Artikel angesprochen. Klar, logisch. Die Pressekonferenzen sind ja auch speziell, die Heidenheimer PKs. Dann wurde er darauf angesprochen. Er meinte dann: Oh, vielen Dank, das freut mich sehr, dass du mir jetzt die Gelegenheit gibst, mich da zu äußern. Und dann hat er es versucht, nochmal richtig zu stellen. Also, dass das nie Thema war, dass er aufhört, dass er einfach nur bis jetzt nicht wie sonst üblich seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat, sondern jetzt hat er erstmal diesen Vertrag und den wird er auch erfüllen. Und dann war es ihm, glaube ich, nur wichtig, klarzustellen, dass es dieses Commitment gibt, egal was passiert. Er geht, wenn der Verein möchte, dass er geht. Aber wenn der Verein der Meinung ist, er ist nach wie vor der richtige Mann, trotz der Krise, dann bleibt er auch. Und was dann da so draus gemacht wurde, ja, das war vielleicht eine Nummer zu groß. Aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass sein Gefühl gar nicht so schlecht sein könnte. Ist ja oft so, ne? Wenn du irgendwas mit dir rumträgst und hast dann vielleicht das mal zu den Akten gelegt und hast für dich beschlossen, vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht, ein Jahr reicht ja, dann kann das ja befreien. Vielleicht hat das tatsächlich ihn auch befreit, ja. Gut möglich.
Und was meinst du mit deiner Überschrift Denkmal oder Denkmalschutz?
Ich denke schon, dass es immer wieder die Nachfrage gibt, zum einen, wie lange möchte er das noch machen, oder auch die Nachfrage, braucht ein Verein irgendwann mal doch einen neuen Impuls? Weil wir ja auch über die Transferpolitik und so gesprochen haben, dass sich da einiges verändert hat, dass sich mit der ganzen Spielart, mit der Fitness, das hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Und wir haben uns ja gefragt oder fragen uns das noch immer, inwieweit hat man ein bisschen was verschlafen? Inwieweit hat man irgendwas nicht mitgekriegt? Hätte man es mitkriegen können? Oder ist es auch nur ein ganz normaler Lernprozess, der dazugehört? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man den Gedanken haben könnte, zu sagen, na ja, vielleicht wäre es jetzt doch Zeit, die Heidenheimer würden mal irgendwie einen neuen Input irgendwie haben. Auf der anderen Seite hat das Ende und die Aufholjagd gezeigt, dass es kein Denkmalschutz ist, sondern dass die, also was ich an ihm sehr, sehr schätze und was man gar nicht so auf den ersten Blick erkennt, auf der einen Seite hast du dieses Festhalten, diese Stabilität und diese Konstanz, die man dann vielleicht auch mal als, mein Gott, ist der stur, bezeichnen könnte. Aber am Ende lernt er immer dazu. Also irgendwann kommt bei ihm immer der Punkt, an dem er sich hinsetzt, an dem er sich hinterfragt und an dem er denkt, also das ist jetzt eine Interpretation, das ist rein subjektiv, ich weiß es nicht sicher, an dem er sich hinsetzt und denkt, Mensch, mache ich was falsch? Kann ich was ändern? Habe ich einen falschen Blick? Muss ich was tun? Und ich halte ihn für jemanden, der das wahnsinnig gut kann. Also der da genauso schonungslos mit sich umgeht, wie er es mit seinen Spielern macht. Und dass ich dann aber auch hinsetzen kann vor seine Spieler, vor seinen wen auch immer und sag, du, komm, jetzt sag mal. Butter bei die Fische. Was mache ich falsch? Was liegt's an mir? Wo klemmt's? Und ich glaube, das kann der sich anhören. Der kann da reflektieren und kann sich verändern. Ich halte ihn für jemand, der wirklich permanent versucht, dazu zu lernen, sich zu verändern und sich neu anzupassen, was ich für eine ganz tolle Eigenschaft halte. Und deshalb denke, dass er nach wie vor genau der richtige Mensch auf diesem Posten ist, weil alles, was er trägt und was von ihm ausgeht, das müsstest du halt auch ersetzen. Und ob dir das dann hilft, für ein bisschen neuen Input und für ein bisschen coolen Typen oder wie auch immer, dass du dann all das, wofür er steht, auch nicht mehr hast, weiß ich nicht. Insofern wäre ich mehr für...
Denkmal.
Ja, wobei, das wird ihm auch nicht gerecht, ne? Er möchte das auch nicht.
Ja,
das passt auch überhaupt nicht.
Ich weiß, aber...
Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ich meine, es ist ja schon interessant. Also, jeder, der den Rasenfunk hört, konnte quasi mithören, wie ich immer mehr zu einem Frank Schmidt Fan wurde, obwohl ich natürlich eigentlich neutral sein soll. Aber ich kann einfach nicht umhin, es wertzuschätzen, wenn jemand ehrlich nach außen hin kommuniziert. Es gibt von Frank Schmidt einfach keine schlechte Pressekonferenz. Er macht diesen Teil seines Jobs, der nur ein kleiner Teil seines Jobs ist, aber der sichtbarste nach außen, den macht er mit einer Konsequenz. Ich würde mir wünschen, dass alle Bundesliga-Trainer, der einzige, der nicht muss, ist Vincent Kompany, bei ihm mal in die Schule geht und die Frank-Schmidt-Schule durchläuft. Und dementsprechend konnte man mir quasi dabei zugucken, wie ich war schon immer sehr wohlgesonnen Frank Schmidt gegenüber, aber wie sich das einfach nochmal verfestigt hat mit vielen, vielen Eindrücken von Pressekonferenzen. Und diese Klarheit in der Kommunikation, die wirklich in der Torhütergeschichte einmal aufgebrochen wurde, und es gab noch ein anderes Mal, das war die Leonard Maloney-Geschichte in der letzten Saison. Ja. Mhm. Diese Ausnahmen gibt es, aber ansonsten ist er eben wirklich bemerkenswert offen, und deswegen kann man nämlich auch einfach ganz viel, zumindest vermeintlich, einen Eindruck davon gewinnen, wie er wahrscheinlich auch im Umgang mit seinen Spielern ist. Und das, was du gesagt hast, würde ich deswegen unterstützen. Ich glaube auch, dass er jemand ist, der hinterfragt. Ich glaube, und das hat man ihm in der letzten Saison aber viel mehr angemerkt als in dieser Saison, Frank Schmidt, dadurch, dass er auch die Spielanalyse selbst macht, das ist ja immer das, was er dann am nächsten Tag macht, am Sonntag, und dann verpackt er das Spiel und dann geht's aber aufs nächste Spiel hin, also wenn am Samstag gespielt wurde natürlich. Das hat ihn in der letzten Saison schon richtig ausgelockt, du konntest ihm dabei zusehen, wie anstrengend das war. Und in dieser Saison war es aber auch so, dass man so an Kleinigkeiten gemerkt hat, wie tief man da eigentlich als Trainer drinsteckt. Für uns ist das, okay, dieses Spiel, da ist halt so und so gelaufen, passt schon, jetzt das nächste Spiel. Aber mir ist das eben wieder bewusst geworden, als er nach dem Bayern-Spiel drauf angesprochen wurde. Da hat, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Spieler hat in der Mixzone ein bisschen zu viel geplaudert und hat nämlich erzählt, ja, eigentlich wollten wir das Spiel ja ganz viel defensiver angehen und dann haben wir uns aber
umentschieden.
Genau, Ehrendingci. Also wenn man es jemandem verzeiht, dann Ehrendingci. Frank Schmidt wird es ihm als erster verzeihen. Und dann hat er aber genau das erzählt, wie sein Prozess war in dieser Woche. Erst Analyse des Vorspiels, dann Vorbereitung auf Bayern. Man hat sich angeguckt, wie hat Augsburg eigentlich gespielt beim FC Bayern, hat sich überlegt, okay, alles klar, das können wir auch, das kann nämlich Heidenheim eigentlich auch, das Einzige, wo ich ein bisschen Zweifel gehabt hätte, wäre das hohe Pressing, was Augsburg zwischendurch hatte. Aber das hat man dann versucht einzustudieren. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, hat er gesagt, am Donnerstagmorgen ist er aufgewacht und hat sich gedacht, Moment mal, das sind doch gar nicht wir. Das ist doch gar nicht Heidenheim. Wir müssen das doch viel offensiver angehen. Mhm. Dann hat er sich nochmal mit seinem Trainerteam rückversichert, hat gesagt, das ist doch eigentlich Quatsch, oder? Die haben gesagt, ja, ja, alles Quatsch. Daumen hoch, Frank. Und dann hat er alles wieder umgeworfen. Und das ist natürlich erstmal nur eine schöne Geschichte, die natürlich auch deshalb gut funktioniert, weil man so gut gespielt hat beim FC Bayern und da eigentlich auch hätte gewinnen können. Aber ich finde, das war nochmal ein guter Einblick, wie zumindest manche Trainer denken. Und ich würde eigentlich vermuten, wahrscheinlich sind es 99% der Bundesliga-Trainer, die schleppen diese Entscheidungen. Wie spielen wir am Wochenende? Wie gehen wir es an? Was müssen wir bis dahin im Training noch vermitteln? Das schleppen die ganze Woche mit sich herum. Und es gibt keine Pause. Denn nach dem Spiel ist da vor dem Spiel. Mhm. Und das, glaube ich, war bei Frank Schmidt in diesem Moment sehr gut zu erkennen. Ich glaube, in der letzten Saison war das noch ein größeres Problem als in dieser Saison. Aber auch in dieser Saison, vor allem in diesen Phasen, die wir vorhin durchgesprochen haben, wo es immer gute Momente gab, aber es so selten zu guten Ergebnissen geführt hat und nie ein ganzes Spiel mal gut war. Da hatte ich den Eindruck, das hat er irre mit sich herumgeschleppt. Diese Frage, wann kriegen wir das mal über 90 Minuten hin und warum kriegen wir es nicht über 90 Minuten hin?
Ich glaube, er konnte sich das nicht erklären. Ich hatte oft das Gefühl, er sitzt auf der Bank und ist ein einziges personifiziertes Fragezeichen. Als ob er sich ganz sicher war, die können das, die wissen genau, was die jetzt zu tun haben. Die konnten das gestern und vorgestern noch. Warum können sie es jetzt nicht? Und das konnte er sich nicht erklären. Und daran ist er, glaube ich, teilweise echt fast verzweifelt. Ich kann mich auch noch an die Geschichte mit Budo erinnern. Da kam ja ständig die Nachfrage, wann wird Budo treffen, ne? Und er hat, und genauso bei Ibrahimovic, wie oft er gesagt hat, im Training machen die jedes Ding. Die schießen dir im Training das Tor kaputt. Und dann zuckt er mit den Schultern, ja, irgendwann werden sie treffen. Und sitzt dann wieder auf seiner Bank und du siehst ihm an, dass er denkt, und warum treffen sie heute wieder nicht? Und hat keine Erklärung dafür. Ich glaube, dass er schon oft auch so ratlos dann war und sich nicht erklären konnte, warum es nicht funktioniert. Und auch sicherlich deshalb wahnsinnig viel versucht hat und immer wieder was Neues versucht hat. Und auch das hat er nicht hingehauen. Und irgendwann kam auch dieses Ibrahimovic auf die Bank. Da kam Ibrahimovic, glaube ich, 2 Spiele nur von der Bank, um ihm vielleicht noch ein bisschen die Leichtigkeit zurückzugeben. Das galt auch für Piel. Also man kann ihm zumindest nicht vorwerfen, er hätte nicht alles versucht.
Das definitiv nicht. Und ehrlicherweise, du konntest auch, wenn du viele Heidenheim-Spiele siehst, dann gibt's ja auch so ein Frank Schmidt Mimik- und Gestik-Playbook, was man so durchgehen kann. Mhm. Also ich kann dir genau sagen, wie er geguckt hat, wenn einfach so ein völlig doofer Abwehrfehler passiert ist, dann ist er nämlich immer sitzen geblieben auf der Bank, hat sich's angeguckt, hat zu den Co-Trainern geguckt, auch nur so gemacht. Und aber wenn was falsch gemacht wurde, was er anders hätte haben wollen und was auch trainiert wurde, dann ist er aufgestanden und an die Seitenlinie gegangen, hat meistens so gemacht, hey, und mehr hat er was gar nicht gesagt, hat gesagt, ey, was ist los, ey, haben wir anders besprochen, jetzt machen wir besser. Und dann wusstest du, ah, okay, an dem Fehler, an dem Tor, da hat er richtig was auszusetzen, das andere war einfach nur doof, das können wir abhaken.
Genau.
Aber jetzt, Petra, haben wir es geschafft und wir sind wieder gelandet in der Aufholjagd. Wir sind ja gerade schon mittendrin, also es gibt eben dieses 1:2 beim SC Freiburg mit den abgefälschten Schüssen. Es kommt zum 2:0 zu Hause gegen den FC St. Pauli. Ganz frühes Tor von natürlich Budo Zivtzivadze und dann später noch Erin Dingci. Da erinnern sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Fußballfans noch dran. Dann dieses extrem bittere, aber auch wirklich spektakulär gespielte 3:2, in dem er auch mit allem Recht hatte. Er hatte gesagt, bei 2:1 Halbzeitführung hat er gesagt, die schießen das 2:2, aber wir gewinnen hier 3:2. Er hatte fast recht. Zu dem Spiel gehört aber auch, dass eben Föhrenbach hier ausgefallen ist bis zum Ende der Saison. Und die Rahmenbedingungen haben wir damals in der Sendung, glaube ich, ausführlich besprochen. Es kommt zum 3:1 beim ersten FC Köln.
Nee, Föhrenbach spielt immer noch. Spielt hier bis zum letzten Spieltag. Der ist gar nicht ausgefallen. Ja, nee, der ist überhaupt nicht ausgefallen.
Ja, du hast recht, lustig. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, nach dem Bayern-Spiel nämlich, weil ich dachte, na, der macht kein Spiel mehr. Aber der hat ja mit Maske schon in Köln gespielt. So ist es ja richtig. Dadurch, dass die Sendung die Eva moderiert hat, habe ich da meine eigene Notiz nicht aktuell gehalten. Also ich entschuldige mich bei dir und bei allen Heidenheim-Fans da draußen. Danke, dass du gleich reingegangen bist. So, es kommt das 3:1 in Köln und damit erspielt man sich letztlich ein Endspiel. Hätte der FC Bayern gegen Wolfsburg auch noch höher gewonnen, dann hätte man sogar von Rang 16 in dieses Endspiel gegen Mainz 05 reingehen können. Und im Grunde möchte ich dir jetzt eigentlich dann die Bühne überlassen, denn du hast geschrieben als Punkt die FCH-DNA, der Comeback-Helm des Jahres oder der Tobias Escher Kontrapreis. Was meinst du denn damit?
Was ich da wohl mit meine? Also ich habe natürlich auch eure Awards-Show verfolgt und die leidenschaftliche Diskussion von Tobias Escher, der das absolut nicht gelten lassen wollte, dass ihr Heidenheim diesen Comeback-Helm verleiht. Also das war ihm ja, das geht ja gar nicht, weil die sind abgestiegen und dann war die Saison so schlecht und dann sowieso, also das hat ihm ja überhaupt nicht gepasst.
Und du dann musst wissen, der Tobias Escher ist einfach schon seit so vielen Jahrzehnten dabei, das ist noch so ein Sportjournalist der ganz alten Garde, da erzählen nur die Ergebnisse.
Genau, und dann dachte ich mir, vielleicht habt ihr das einfach nur falsch angesetzt, mit was das Comeback hätte sein können. Und für mich war das Comeback tatsächlich nicht der Platz, die Punkte, die Aufholjagd, sondern dass man am Ende doch die DNA wiedergefunden hat. Und das war für mich das Comeback, dass man über diese Aufholjagd wieder erkannt hat, was einen eigentlich schon immer ausgemacht hat, was wirklich wichtig ist, was man auch über Jahre vorgelebt und kultiviert hat. Also diese diese Tugenden, Kampfbereitschaft, Leidenschaft, aber auch dieses bedingungslose Zusammenhalten als Mannschaft. Ich glaube, das haben die für sich sehr entdeckt und ich kann mir vorstellen, dass Erin Dingschis Geschichte damit auch wirklich was zu tun hat und die hat auch was mit der DNA Heidenheims zu tun. Erin hat das selber vor kurzem gesagt. Als er damals kam, zum ersten Mal als Leihspieler von Bremen, hat er in Heidenheim seine Freude im Spiel wiedergefunden und ging dann nach Freiburg, sicherlich auch mit dem hohen Hintergrund für sich festzustellen, ich brauche ein familiäres Umfeld, ich brauche einfach einen bestimmten Verein, ich brauche bestimmte Menschen um mich und das finde ich sicherlich auch in Freiburg. In Freiburg hat es überhaupt nicht funktioniert und dann kam er zurück nach Heidenheim, quasi wieder in dieses Umfeld, was ihm schon mal geholfen hat und dann eben auch in, wir kennen alle die Geschichte, in dieser Ausnahmesituation. Und ich denke oft im Nachhinein, es hat ja bis zum April gedauert, bis Erin und seine Freundin das kommuniziert haben. Mhm. Das wusste niemand, aber die im Verein wussten es natürlich schon und die in der Mannschaft wussten das natürlich. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Spieltage, wie viel Zeit vergangen war, bis es nach außen kommuniziert wurde und dass niemals jemals über Erin Dingschi gesprochen hat. Es wurde nie thematisiert, warum spielt er nicht immer? Ist er denn wirklich schon diese Verstärkung, die wir es wurde einfach nicht kommuniziert. Der Verein hat das einfach mitgetragen. Der hat diese Geschichte mitgetragen und hat das Wohl des Spielers in den Vordergrund gestellt und nicht, was der Spieler jetzt für den Verein tun kann und für die Mannschaft tun kann. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, und das meine ich ganz ernst, dass es wichtiger war zu gucken, was können wir für Erin tun. Und die Aussagen, die er tätigt, die Interviews, die er gibt, die lassen diesen Schluss auch wirklich zu. Man hat ihn aufgefangen, man hat ihn unterstützt, wo es nur ging, hat ihm sehr viele Freiheiten eingeräumt, egal ob das die Spiele oder die Trainings betroffen hat und hat ihm diese Chance und die Gelegenheit gegeben, sich zu erholen und sich mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen in seinem Leben. Und das ist für mich die FCH-DNA, die dadurch wiederkam. Dieses, wir sind am Ende, es klingt fürchterlich pathetisch, das ist mir schon klar, dieses familiäre, wir sind eine Familie, wir sind füreinander da. Aber es ist eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Und wer den Schlusspfiff, den Abstieg und die letzten Szenen am Wochenende verfolgt hat auf dem Platz, wer die Ansprache vom Capo gehört hat, das ist die FCH-DNA. Das ist ein kleiner Haufen, das ist ein verschworener Haufen. Das werden nie die 2.500 bis 5.000 Auswärtsfans werden, die sich manche Vereine jetzt so dringend in der Bundesliga wünschen, weil der Verein ja so klein ist und die Fans so wenige. Ich sag nur Karma und viel Vergnügen. Und diese DNA, die hat man vielleicht ein Stück weit auf der Strecke gelassen in diesem Kampf gegen die Windmühle Bundesliga. Ne? Wir müssen bestehen, wir müssen drinbleiben, wir müssen machen, was die anderen machen, wir müssen mehr arbeiten und dann sind vielleicht manche Dinge ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass die letzten Spiele, also diese Gefühle ist echt schlimm, die letzten Spiele war da eine andere Mannschaft auf dem Platz. Also das war so, das konntest du fühlen. Du konntest fühlen, wie gut die miteinander sind, wie gut die miteinander können, dass das wirklich alles eine Einheit ist, egal ob das die Fans sind, die auch bei den Niederlagen immer noch vollzählig waren, die immer noch gefeiert haben, die, es gab immer noch nur Unterstützung, es gab keine Pfiffe, es gab keine irgendwelche Banner, also bis auf die weiße Flagge damals in Leverkusen, aber die fand ich eher witzig.
Ja.
Und das hat sich die letzten Spiele, hat man sich das wieder zurückgeholt und es schien gar nicht mehr drum zu gehen, wir halten jetzt die Klasse, sondern es ging, wir erinnern uns wieder dran, wer wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich können, was wir eigentlich wollen und wie wir uns selber sehen wollen und wie wir uns fühlen wollen. Und das hast du der Mannschaft auch auf dem Platz angemerkt. Und diese DNA, die hat man sich zurückgeholt und das war für mich das Comeback. Man ist mit der DNA aufgestiegen, sonst hätte man das nicht geschafft. Man hat mit dieser DNA auch dieses tolle erste Jahr gespielt, hat dann vielleicht versucht, sich anzupassen, hat dann vielleicht gedacht, okay, jetzt müssen wir was ändern, jetzt müssen wir mehr werden wie die anderen. Mhm. Ja, jetzt, und das hat aber nicht funktioniert. Also Es hätte funktionieren können, klar, mit ein bisschen mehr Glück hätte das tatsächlich funktionieren können. Am Ende hat dich nicht wirklich viel gefehlt und jetzt könnte man über diese Spiele sprechen. Als du mich am Anfang gefragt hast, an welches Spiel ich denke, welcher Punkt am Ende gefehlt hat. Aber darum, ich habe nicht das Gefühl, dass es darum noch geht. Und vielleicht fühlen sich die Heidenheimer deshalb jetzt auch so gut. Also klar, du hast immer eine Handvoll Leute, die in irgendwelchen Foren schreiben und die sowieso immer alles besser gewusst haben. Und klar, die, ne, das brauche ich dir nicht erzählen, das wissen alle Menschen aller Vereine. Aber im Grunde hat man sich das wieder zurückgeholt, was fast weg war. Und das ist schon was, da sind die Leute jetzt stolz drauf. Und die Stimmung ist auch gut. Also die Stimmung war auch nach dem Schlusspfiff gut. Und natürlich hat es sehr geholfen. Klingt auch merkwürdig, dass das geholfen hat, das frühe Tor von Mainz. Aber diese Anspannung gab's in dem Sinne gar nicht. Du hast relativ schnell gemerkt, innerhalb von ein paar Minuten, ups, das wird wohl nichts. Du hast Mainz sehr schnell angemerkt, dass die wirklich mit allem, was sie haben, auf dem Platz stehen, mit ihrer besten Elf, sehr ambitioniert nach der Niederlage gegen Union. Die wollten nicht so mit zwei Niederlagen die Saison beenden. Und die sind da so mit einer Ruhe und einer Souveränität und auch Klasse einfach zu Werke gegangen, dass kurz wieder die alte Heidenheimer Mannschaft zu sehen war in den ersten 15, 20 Minuten, die es doch wieder ein bisschen mit der, ich will nicht sagen mit der Angst zu tun bekommen hat, aber der Zweifel war wieder da, ne? Wir schaffen es nicht. Ja,
da waren sie verkrampft. Da sind die Heidenheimer für Mainz Spalier gestanden, so wie es dann nach dem Spiel
umgekehrt genau. war. Aber auch das halte ich für sehr nachvollziehbar.
Klar, total.
Du gehst ja in das Spiel, du weißt ja, wir können es nur schaffen, wenn auf dem anderen Platz XY passiert. Und jeder wusste, wie unwahrscheinlich das ist, dass Wolfsburg in St. Pauli nicht gewinnt und wie viele Tore du dann schießen musst. Und wenn du natürlich innerhalb von 6 Minuten schon die erste Kiste kriegst, klar, dann war's das. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Ich fand's tatsächlich gut am Ende, denn gelitten hast du da nicht mehr. Du hast abgehakt, nach 6 Minuten war das gegessen. Und dann konnte man auch relativ entspannt, glaube ich, diesen Abpfiff erleben. Weil man es für sich ja auch schon am 26. Spieltag eigentlich verarbeitet hatte, den Abstieg, ne? Also, so gesehen.
Es war auf jeden Fall, also sowohl auf St. Pauli als auch beim 1. FC Heidenheim war es ein bemerkenswerter Abstieg. Also wir alle wissen, was bei anderen Abstiegen schon passiert ist. Das war genau das andere Ende der Skala mit eben Wertschätzung, gegenseitigen Trost, Team, den Zuschauern, dem Team. Und ja, also das waren eben einfach auch besondere Bilder und deswegen verstehe ich auch deine Argumentation sehr gut. Jetzt habe ich mir aber währenddessen die Frage gestellt, was würdest du persönlich denn sagen, kann man aus dieser Saison dann mitnehmen für kommende Spielzeiten, in denen es mal schwieriger wird? Denn dieser Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft, den es am letzten Spieltag gab und in der guten Phase auch gab, meiner Diagnose nach, ist jetzt nur die Außensicht, waren die Fans immer zu allem bereit. Also die Fans haben irre Choreos in dieser Saison auch wieder gemacht. Die Fans waren immer da. Ich kann mich, glaube ich, an kein einziges Spiel erinnern, in dem es richtig mal unangenehm im Stadion wurde. Vielleicht verkläre ich es jetzt auch gerade, dann wirst du mich gleich einordnen. Aber also jetzt etwas pathetisch gesprochen, die Arme der Fans waren immer offen, um dem Team zu sagen, komm, passt schon. Wir sind hier alle Heidenheim. Aber ich hatte den Eindruck, das Team hat das in seiner Verbissenheit, in dieser Anspannung, genau, die man hatte, irgendwie nicht gesehen. Was kann man da vielleicht in den nächsten Spielzeiten, wenn sowas nochmal passiert, vielleicht anders machen?
Jetzt wechseln wir aus der therapeutischen Praxis ins Zelt der Wahrsagerin mit der Kristallkugel. Gar nichts. Und das tut mir leid. Das tut weh. Aber der Verein kann sich diese DNA bewahren. Die Fans werden sich diese DNA bewahren. Aber ob du das mit den Spielern auf Dauer durchziehen kannst, du behältst sie ja nicht. Es kommen ja die Nächsten, ne? Also du kannst vielleicht versuchen wieder, falls man es nicht getan hat, dann würde ich vielleicht nochmal jetzt verstärkt versuchen, mir wieder Spieler zu suchen, denen du das eher zutraust, die vielleicht bei dir nicht unbedingt schnelle Karriere machen wollen und nach einem Jahr den Verein wechseln. Dass du dir wieder bestimmt, dass du versuchst, bestimmte Typen Typen zu kriegen, die das auch verkörpern, dass du es schaffst, dir, ja, wieder KSC, einen Wanizek, es gibt ja Beispiele, dass du vielleicht wieder versuchst, mehr auf diese Spieler zu setzen. Aber ob das gelingen kann, ich weiß es nicht, weil deine wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben deine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und wir müssen uns ja alle nichts vormachen, das wird ja nicht besser und das wird ja nicht einfacher. Und Vereine wie Heidenheim und jetzt sicherlich auch Elversberg werden immer darauf angewiesen sein, mit Leihspielern arbeiten zu können oder zu müssen, wenn sie eine bestimmte Qualität im Kader haben wollen. Und die gehen wieder, die gehen nach einem halben Jahr und die gehen nach einem Jahr. Ich kann es dir nicht sagen, ob das funktioniert. Man könnte es versuchen, aber ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Also meine Theorie ist tatsächlich die, dass du als Verein dieser Größenordnung, du kannst dich in der zweiten Liga zusammenrappeln, du kannst dir ein Team aufbauen, du kannst dich einspielen, du kannst diese DNA in deinem Team verankern und dann aufsteigen. Und wenn du dann aufgestiegen bist, dann schauen wir mal, wie lange das gut geht, denn die werden dir weggekauft und dann wirst du diese Spieler wieder verlieren. Und das wird sich halt niemals ändern.
Nee,
und klar. Insofern bin ich da schon sehr desillusioniert, ehrlicherweise.
Ja, gut, es gibt einen Weg, sich davor zu schützen, aber der ist in die andere Richtung riskant. Du kannst Spieler in einem so gehobenen Alter in deinen Kader packen, dass die dann in der Regel nicht mehr weggekauft werden. Aber wie gesagt, ich weiß, dass das in die andere Richtung riskant ist, aber das
Versuch
ist schon.
Macht Luch. Mhm.
Ja, ne, es ist schon ja, interessant.
Schon.
Ab 29, ja. Ab 30, da haben Spieler in der Regel, wenn alles gut geht, haben die noch 3, 4 gute Jahre in ihrem Tank, wenn es gute Spieler sind. Und wir leben eben aktuell in einer Zeit, wo aber alle lieber den 20-Jährigen und den 21-Jährigen haben wollen. Auch wegen Wiederverkaufswert, aber du musst ja nicht nur so denken. Und da ist, glaube ich, der Mix gut. Du brauchst dann auch Spieler, die dann auch denjenigen, die vielleicht nur auf Durchreise sind, aber in der Zeit, in der sie da sind, dann auch verklickern können, worum geht's hier in Heidenheim, was wird erwartet und was erwartet aber auch dich. Also ein Budo Cevcivace, der wird bei Heidenheim mutmaßlich seine Karriere beenden, wenn er nicht noch irgendwie eine lustige Idee für eine nächste Station hat, aber auf einem Leistungslevel. Ja gut, er könnte natürlich noch in irgendein anderes Land gehen, das meinte ich jetzt damit. Aber er wird, so wie Patrick Meinker und so wie wahrscheinlich auch Niklas Dorsch, das werden diejenigen sein, die bei den Neuankömmlingen nicht nur sagen, hier, ihr singt jetzt das Lied am ersten Mannschaftsabend, sondern die auch sagen, also folgendes ist hier die Sache, du musst immer das und das musst du an Leistung bringen und übrigens, was der Frank Schmidt sagt, halt dich besser dran, weil er wird nach dir hier das Gelände verlassen, aber auch, du kannst hier Fehler machen, dich wird hier niemand sofort ausbuhen bei jedem Fehlpass und so weiter und so fort. Ich glaube, du brauchst diese Botschafter innerhalb der Mannschaft, die das weitergeben können.
Die du hast. Du hast jetzt, glaube ich, 2/3 vom Kader ist genau in dem Alter, 28, 29, 30, 31. Aber die Frage ist, wer wird dir bleiben?
Ja.
Und Stand jetzt würde ich sagen, es werden uns relativ viele verlassen tatsächlich. Aber ja, wissen wir alle nicht, wie es weitergeht. Also wer letzten Endes bleibt oder wer kommt. Aber klar, diese Spieler brauchst du, aber die wirst du wahrscheinlich jetzt wieder neu entwickeln müssen.
Okay, aber das geht ja schon in die nächste Saison hinein.
Genau, und das ist ja das, nee.
Das machen wir jetzt nicht mehr. Petra. Aber was wir machen ist noch Awards verleihen, nämlich MVP, Unsung Hero, Moment der Saison und dann ganz am Schluss, ich freue mich schon, die Saison als Emoji. Also lass mal mit dem MVP beginnen, das ist vielleicht noch einfacher. Wer ist es denn geworden?
Also wenn wir von dem Spieler sprechen, dann kann es nur Patrick Meinker sein. Also ja. Es geht nicht anders. Also was der geleistet hat jetzt auch vor die ganzen Jahre vorher und auch in der zweiten Liga, die ganze Entwicklung, das kann nur Patrick Meinker sein. Also wenn du als Trainer einen Kapitän an der Hand hast, auf den du dich so hundertprozentig verlassen kannst, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz dickes Pfund. Also ist für mich ganz klar Patrick Meinker.
Patrick Meinker nicht nur jede Minute gespielt, die zweitmeisten Schüsse im Team gehabt nach Ibrahimovic, habe ich vorhin schon gesagt, sondern auch noch die zweitmeisten, also geteilter zweiter Platz, Zweikämpfe ligaweit gewonnen, 212. Ist nicht meine Lieblingsstatistik, wissen alle, die den Rasenfunk hören, aber es sagt dann doch was aus. Übrigens auf Rang 1, 2, also auf dem geteilten zweiten dran und 3 nur Union Berlin Spieler. Sieht man auch so, wie deren Fußballer aussah. Aber mittendrin Patrick Mainka.
Finger weg. Finger weg.
Ach so, ja, stimmt. Das wollte ich damit nicht sagen. Patrick Mainka. Wer ist der Unsung Hero dieser Saison?
Das war ganz schwer.
Ja.
Aber eigentlich dann auch wieder ganz leicht. Das kann eigentlich nur Marlon Busch sein.
Schön, ja.
Auch da, also ich habe bei allen schon die ganzen Jahre irgendwie mit reingenommen, muss ich sagen, und nicht nur diese eine Saison. Und Marlon Busch kenne ich schon so lange auf dem Platz und ich kann mich wahnsinnig gut an seine Anfänge erinnern und an Frank Schmidt, der immer auf seiner Seite quasi mit ihm gerannt ist und immer geschrien hat, Buschi, Buschi, weil er eben zu wenig gelaufen ist und ihn immer angetrieben hat und angetrieben hat, bis er es irgendwann mal komplett verinnerlicht hat, der sich schwer getan hat nach dem Aufstieg, weil er verletzt war, weil er relativ schnell von Omar Traoré auf die Bank verbannt wurde. Der dann im Laufe der Jahre, ich glaube, der hat wirklich alles gespielt. Also rechter Außenverteidiger, dann linker, dann Sechser, dann wieder in der Dreierkette. Es gab, glaube ich, wenig, fast war er auch irgendwann mal Mittelstürmer. Also es gab wirklich wenig, was der Mann nicht gemacht hat. Und bei dem hatte ich tatsächlich das Gefühl, der wurde immer besser mit jedem Jahr. Und was der mittlerweile für Pässe spielt, hätte ich nie gedacht, dass er dazu mal in der Lage ist. Also die sind echt sensationell. Und auch diese Mentalität, die er immer wieder, also der scheint mir immer gewachsen zu sein in den letzten Jahren. Bei dem hatte ich immer das Gefühl, der Mann wächst und wächst und wächst und wächst. Und über den wird eigentlich viel zu wenig gesprochen. Für mich ist das ganz klar Marlon Busch, Buschi.
Was haben Dennis Undav, Angelo Stiller, Fabio Vera, Lennart Karl, Jamal Musiala, Yala und Harry Kane und Marlon Busch gemeinsam? Alle haben sie 5 Assists. Genau. Siehste? Sehr gut.
Na, siehst du?
Das ist einfach.
Und wer wusste das vorher?
Der gut. Petra, bei perfekt. Dir, deswegen lade ich dich ja hier ein. Du weißt die Dinge. Was war denn dann der Moment der Saison für dich?
Oh, das war schwer. Das war ganz schwer, weil eigentlich hätte ich Erin Dingci gern genommen. Sein Tor gegen St. Pauli, diese ganzen Aktionen, die es gab, dieser Zusammenschluss der Vereine mit den Typisierungsaktionen, dieses wohlige, warme Gefühl des Zusammenhalts und der Familie. Am Ende war es doch der Schlusspfiff in der Feuth Arena. Denn ich fand die Art und Weise des Abstiegs so bemerkenswert und bin dafür auch sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, dass wenn es dir so leicht gemacht wird, wenn es den Fans, der Mannschaft, dem Verein so leicht gemacht wird, das ist viel wert. Und ich habe da andere Szenen in Erinnerung bei anderen Vereinen. Und insofern bin ich da echt dankbar dafür. Und deswegen war tatsächlich der Schluss für mich der Moment der Saison.
Und dann bleibt noch die Saison als Emoji. Jetzt bin ich gespannt, Petra.
Ja, also, ich hatte ja mehrere. Und das muss ich jetzt trotzdem, ich mache das jetzt wie du in deiner Awardshow, weil du hast ja auch immer aufgezählt, welche vielen Möglichkeiten du sonst noch gehabt hättest.
Man
und
muss
warum,
sich absichern deshalb. Gegen Kommentare,
man muss, genau, man muss das absichern und man muss das erklären und das mache ich natürlich jetzt auch. Also ich hatte ein wahnsinnig pathetisches Ding, irre kitschig, aber das war dann sogar mir zu viel. Ich habe wirklich über die verblühte Rose nachgedacht. Ne? Also dieses, wie das Ding so dann vor sich hinwelkt, um quasi dann in den Winterschlaf, aber dann nächstes Jahr, ne? Frühling kommt und im Juni volle Pracht. Und dann dachte ich mir, nee, das kann unmöglich, selbst ich mag, das geht nicht. Dann habe ich das Zahnrad, war dann so mal der Punkt, dass ich mir dachte, vielleicht sind wir eigentlich ein Zahnrad, ne? Das kann nur funktionieren, wenn alle Räder greifen, wenn es nirgendwo hakelt, nur dann kann es rund laufen. Und wenn zu viel nicht funktioniert, dann haben wir keine Chance. Und am Ende ist es aber die Sanduhr geworden.
Weil, warum?
Weil, ich weiß nicht, ob du dich an unsere letzte Sendung erinnerst, das Thema Zeit.
Ja, stimmt.
Dass ich da schon drüber gesprochen habe, dass ich das Gefühl habe, Heidenheim hat zu wenig Zeit. Es läuft die Zeit davon. Und ich kann mich auch erinnern, als wir aufgestiegen sind, ich glaube, das war mein erster Beitrag im Forum, habe ich damals schon geschrieben, dass ich die Angst habe, dass uns die Zeit davonläuft und dass wir nicht genügend Zeit haben, um alles zu entwickeln, um Bundesliga-tauglich zu werden. Und dieses Gefühl hat mich 3 Jahre lang nicht losgelassen. Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, wenn wir nur ein bisschen mehr Zeit hätten, wenn wir bei der Conference League nur ein bisschen mehr Zeit für die Trainings hätten, dann wird's besser laufen. Also ich hatte immer das Gefühl, uns läuft die Zeit davon. Jetzt ist die Zeit abgelaufen, die Sanduhr. Und jetzt sind wir abgestiegen und dann drehen wir sie einfach wieder um.
Und habe wieder keine Zeit. Noch weniger, weil es in der zweiten Liga früher losgeht. Aber ich
glaube, du musst das akzeptieren. Ich glaube, du musst das akzeptieren, diese Zyklen. Du musst mit diesen Zyklen leben. Hilft alles nichts.
Definitiv. Petra, es war ganz wunderbar. Das weißt du ja. Es war sehr schön. Und war es ein Problem, dass wir so spät den Schwerpunkt gemacht haben? Ich habe das Gefühl zu 0,0%. Es ist noch so viel passiert nach unserem Schwerpunkt. Also auch dahingehend danke ich dem 1. FC Heidenheim, dass das uns so einfach gemacht hat. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich würde mich auch gerne bedanken. Und zwar an alle euch da draußen. Im Discord, im Rasenfunkforum, wo auch immer. Ich habe so wahnsinnig viele liebenswerte Nachrichten bekommen, egal ob öffentlich oder privat. So viel Zuspruch. Es hat mich wirklich sehr, sehr berührt und ich liebe euch echt alle.
Es könnte sein, Petra, dass du Deutschlands bekanntester Heidenheim-Fan bist.
Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer.
Ja, trotzdem. Vielleicht bastel ich dir mal eine Plakette, wenn ich dafür Zeit habe.
Oh je. Okay, aber bitte keine mit Stein. Danke.
Also vielen Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr habt auch diese Sendung hier möglich gemacht und ihr haltet den Rasenfunk frei von Werbung, frei von Sponsoren und wir müssen keine Paywall hochziehen, denn wir finanzieren uns aus euren freiwilligen Supportbeiträgen. Auf rasenfunk.de einfach auf den Unterstützen-Button klicken, da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, auch in den Shownotes und der Videobeschreibung. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das auch in dieser Saison getan habt. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Tom1211, bei Jakob, bei EdSamoli894, bei Perte und bei DJ Salmonfish. Den habe ich schon ein paar Jahre nicht mehr genannt, aber ich glaube, da habe ich ihn schon mal hier gedankt. Also danke für euren Support. Empfehlt diese Sendung sehr, sehr gerne weiter und dann freuen wir uns, Petra und ich, gleichermaßen über Feedback. Das könnt ihr loswerden unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch die anderen Feeds des Rasenfunks abonniert. Es gibt ja zum Beispiel auch Zweitliga-Sendungen, da solltet ihr den Liga-Tour-Feed abonnieren. Und vielleicht hören wir da ja Petra auch. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück, vielleicht denkt sie sich schon. Naja, da sprechen wir dann vor der nächsten Saison drüber. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.